Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Ready for Review mit dem jungen Küken, der Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Alter, das, ja gut, du bist ein paar Jahre älter als ich, das stimmt.
Ja, siehst du, ich darf
das. Aber wir haben vorhin schon festgestellt, die Rentnersimulation habe ich schon durch.
Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ich heb mir das auf, ich freue mich drauf. Weißt du, am Fenster sitzen, rausgucken. Meckern ist eigentlich, nee, eigentlich ist das wie Software entwickeln, ne? Nur mit Fenster rausgucken.
Nein.
Ja. Da fehlt aber ein Test.
Wir haben Samstag nicht Rasen mähen nach 16 Uhr.
Samstags darf die Deploy-Pipeline nicht laufen.
Du bist du derjenige, der dann Samstag auch einkaufen geht wie alle anderen, weil du schon immer das so gemacht hast.
Eben, genau. Die anderen können ja an einem anderen Tag gehen.
Genau.
Zwischen 12 und 3 ist Mittagsruhe, da wird nicht deployed.
Ja.
Sandra, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen im Sokrates-Blues, aber das ist ja normal.
Das ist mir heute auch auf der Arbeit aufgefallen. Ein paar waren da doch, ja, nach dem... Die hätten noch einen Tag Pause vertragen können, sagen wir mal so. Also da... Wer weiß, was ihr da wieder getrieben habt.
Wir haben eine Party gemacht. Also eine Software-Development-Party.
Aber sowas von.
Ja, das ist halt immer. Also ich habe, also nach 2 Tagen Ankonferenz, also ich habe mir den Workshop-Tag noch nie gegeben, weil es einfach auch zu much ist. Ich habe das immer als Rückreise benutzt. Aber ich war gestern Abend auch wieder woanders als krönenden Abschluss. Aber das vielleicht kommen wir ja dann später noch dazu zu sprechen. Ja. Denn ich war danach wirklich auf einer Party.
Hast die Vibes von der Sokrates mitgenommen.
Genau. Ja, aber wie geht's dir denn?
Gut geht's mir. Wir haben ja angenehme Temperaturen gerade. Sonst kann ich eigentlich überhaupt nicht klagen. Wir haben übrigens den 29. August 22 gerade. Für alle, die das interessiert oder sich wundern, warum wir Sachen erwähnen oder nicht erwähnen.
Ja, also das heißt, das ist der berühmte Montag nach Sokrates.
Genau.
Ja, und was machen deine Arme?
Meine Arme? Ja, die hängen nur noch schlapp. Ja, ich habe ja fleißig renoviert am Wochenende. Da kommen wir eigentlich jetzt hin. Sind wir schon in Hausmitteilungen?
Ich glaube, das war mein missglückter Versuch, zur Hausmitteilung zu kommen.
Ja, ich habe fleißig renoviert. Ja. Dann schiebe ich den einen Punkt einfach hier nach oben.
Ach so, nee, ich dachte, ich wollte das ja noch retten, weil du musst mir doch schon eine Gelegenheit geben, diesen missglückten Versuch auch noch zu retten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review.
Nee, denn wir haben ja große Mitteilungen zu machen.
Ja.
Denn die liebe Sandra wird nämlich Podcast-Tante.
Juhu, herzlichen Glückwunsch.
danke. Und damit ich mich auch Zeit habe, mich mit dieser neuen Rolle zu identifizieren, muss ich jetzt mal September erstmal Urlaub nehmen.
Ja, genau. Also bevor ich jetzt alle verwirrt habe, also ich bin da wahrscheinlich mit der Grund, ja, so. Denn da steht Nachwuchs an und während die Sandra im Urlaub ist, darf ich umziehen, denn im Dezember ist ja noch ein Release geplant. Und
Ihr wisst ja, wie es mit Release-Plänen so sind, ne? Die werden auch gerne mal für ein paar Wochen verschoben.
Das ist, du kommst dir vor wie im Mittelalter, wenn du da mit den Ärzten sprichst. Das Kind kommt an dem Tag und dann auf einmal 2 Wochen früher und dann gehen sie wieder 2 Wochen zurück. Das ist nicht so berechenbar. Ich rechne damit, irgendwann wird gesagt, so, jetzt müssen wir mal fahren und dann, ja.
Aber dann keine Sorge, du wirst es schon mitbekommen.
Wäre gut, ja. Genau, das ist also, ich sag mal Anfang Dezember, also ein Weihnachtskind wäre überraschend, aber Anfang Dezember ist da was geplant und da wir deshalb jetzt noch ein bisschen umziehen, nämlich näher an unsere Familie, ist auch mein September relativ voll. Und da die Sandra da Urlaub macht im September, dann haben wir uns was Spezielles überlegt, denn wir machen so eine halbe Podcast-Pause im nächsten Monat, würde ich mal sagen.
Ja, aber also für uns ist eine Podcast-Pause, für euch nicht.
Genau, denn das merkt ihr spätestens in der nächsten Folge, wenn uns die Themen ausgehen. Wir produzieren vor. Das heißt, heute ist Montag, der 29. und am Donnerstag, der wievielte das auch immer sein mag, ich habe gerade keinen
Kalender. Der 1. September.
Am 1. September nehmen wir die nächste Folge auf. Und die kommen dann so mit 2 Wochen Abstand raus, die Folgen. Ja, deshalb,
also bloß jetzt keine Panik kriegen, dass ihr jetzt demnächst mit eurem Podcast-App halt durchflutet werden mit neuen Folgen. Wir haben ja schon das Feedback bekommen, dass wir zu viel aufnehmen, ne?
Es gibt so beides, ne? Es gibt die, ja, ist perfekt, und andere sagen, oh Gott, wie soll ich das alles aufnehmen, zuhören? Also alle, die jetzt gedacht haben, geil, 4 Wochen, ich komme endlich mal dran. Nur noch 10 Folgen Abstand oder so. Pustekuchen, denn, wie gesagt, wir produzieren ein bisschen vor. Und ja, dann ist ja quasi Mitte Oktober nach dem Ready for Review Review wieder die erste halbwegs reguläre Folge. Irgendwann um den Dreh, genau.
Und wir nehmen nochmal. Ja. Ich glaube, vor dem Review nehmen wir noch eine Folge auf.
Aber, ja, ich glaube, ganz knapp davor, ne? Ja.
Ja, genau. Aber veröffentlicht wird sie wahrscheinlich danach ein Review.
Ja, immer, genau, wir gucken. Wir wollen ja auch immer so die 2 Wochen Abstand drin lassen. Und ja, das kann natürlich auch heißen, dass es im Dezember, aber da ist ja sowieso Weihnachtszeit, der Release-Zyklus so ein bisschen nachlässt, ja, wegen anderen Releases. Gucken wir mal, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir da regelmäßig Content produzieren.
Ja, also kann auch sein, dass wir dann wieder auf einen 4-Wochen-Rhythmus zurückfallen. Wie sagt der Rheinländer, ist gut, wie es gut ist, ist immer noch gut wieder.
Genau, also so genau super krasse Pläne haben wir da noch nicht. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. In der Weihnachtszeit ist das nächste vielleicht potenzielle Chance, noch mal ein paar Folgen aufzuholen. Und genau. Dann seid ihr da up to date. Genau, ja.
Gut, ja. Dann haben wir ja auch ein Feedback bekommen von neuen Hörern, die jetzt in der Folge 29 eingestiegen sind oder 28. Und da wurden wir darauf hingewiesen, dass wir doch echt zu viele Insider-Witze reißen. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir ein Glossar veröffentlichen auf unserer Homepage. Und da sind wir noch natürlich auf eure Mithilfe angewiesen. Das heißt, also wir wissen ja jetzt so 2, 3 Begriffe, die wir in diesem Glossar halt erklären müssten. Wir würden das auch in den Shownotes dann auch verlinken. Wenn ihr aber der Meinung seid, dass wir noch andere Insider ständig bringen, dann bitte kontaktiert uns. Am liebsten wäre uns, wenn ihr uns ein PR schickt, wo halt, also ihr müsst ja nicht gleich die Beschreibung mitliefern, sondern einfach nur den Begriff, den wir erklären sollen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Darüber würden wir uns freuen. Und dann würden wir das halt nochmal mit Content nochmal dann befüllen.
Wir könnten auch überlegen, ist jetzt so eine spontane Idee, du kannst doch so Issue-Templates bei GitHub machen, oder?
Oh, das kannst du ja auch machen, ja.
Das Zukunft, auch Sandra, machen. Hier ist Vergangenheits-Daniel, wenn du das hörst.
Genau. Ja, ich mach das fertig, alles gut.
Genau, und ich kümmere mich drum. Also wie gesagt, wir werden dann ein Glossar auf der Seite haben mit so 2, 3 Begriffen drin. Und da werden wir das so ein bisschen erklären. Also das war auch ein sehr wohlgemeintes Kritik. Also ich glaube, man hat immer noch alles verstanden. Aber uns ist selber aufgefallen ab und zu, dass wir doch lange Hörer hier bevorzugt werden, weil sie jeden Witz und jede Wortschöpfung schon kennen.
Ja, aber von daher kein Problem. Ich glaube, du hast recht, ich schluss das glaube ich noch am besten. Jetzt, wo du sagst, das ist eine sehr gute Idee. Vergangenheit, Daniel.
Ja, danke, Zukunft, Sandra.
Ja. Also, nochmal zurückspulen. Also, natürlich dürft ihr auch ein PR öffnen. Wenn ihr aber kein PR machen möchtet, gerne auch ein Issue setzen. Da gibt es ein Template und dann,
Und ansonsten, also bis jetzt haben wir auch immer auf Twitter und alles reagiert, aber wenn ihr uns ein bisschen die Arbeit abnehmen wollt, am einfachsten wäre ein PE mit sofort dem richtigen Text. Aber könnt ihr gucken, wie das passt. Hauptsache, ihr versteht alles und kommt gut mit. Und wenn wir da irgendwas machen können, immer gerne. Ja.
Ja.
Boah, heute Hausabteilung und wir sind jetzt durch die Hälfte gerade.
Oh weia. Egal, wir machen weiter. Weiter. Ja, was haben wir noch? Wenn ihr das Phoenix-Buch oder das Unicorn-Buch aus der Folge 30 und 29 noch haben wollt, es ist immer noch da. Also hier am gesagten 29.8. Also ich habe mir sagen lassen, wir waren schon ein bisschen am Zweifeln, ob wir das wieder rausnehmen, ob unser Geschmack für große Klassiker einfach verdreht ist, weil keiner die Bücher haben möchte. Aber ich habe mir sagen lassen, dass einige schon diese Bücher schon haben. Deswegen ist das so wie... müssen wir das hier so anpreisen wie Sauerbier. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Bücher schlecht sind. Deswegen hier nochmal, die sind noch da. Einfach melden und dann schicken wir sie gerne weg.
Und wenn ihr die alten Folgen nicht gehört habt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr eher aus der Infrastruktur-Ecke kommt, ist vielleicht das Phoenix Project interessanter. Wenn ihr eher aus der Anwendungsentwicklungsecke kommt, findet ihr euch vielleicht im Unicorn wieder. Beide ist, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Ja, also das war auch zumindest unsere Meinung.
Genau, und das Phoenix haben wir, glaube ich, zweimal und das Unicorn haben wir einmal.
Genau. Einmal in der englischen Ausgabe, jeweils in der englischen Ausgabe. Und das, genau, also Unicorn gibt es nur in der englischen Ausgabe und das Phoenix gibt es einmal in der deutschen oder in der englischen.
Genau, und auch hier könnt ihr in Discord oder per Kontaktformular, am besten ist es eigentlich per Kontaktformular, da könnt ihr uns einfach schreiben, wenn ihr das haben wollt oder wenn ihr beide haben wollt, ist alles okay. Schicken wir euch gerne zu. Dafür brauchen wir eure Anschrift, die wir natürlich nur für das Versenden machen, nach dem Aufkleben des Labels formatiert die Sandra ihren Rechner und installiert neues Linux drauf. So ungefähr. Nein, wir werden die E-Mail, also wir machen nichts anderes mit euren Daten. Es ist kein Gewinnspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ja.
Genau, also den Anwalt bitte nicht anschreiben.
Außer er möchte das Buch haben, dann könnten wir es ihm auch einfach so schicken, dann kann er sich viel Arbeit und ihr euch viel Geld sparen. Ja.
Genau. Und wir wissen, dass das Kontaktformular auch funktioniert, denn unser Podcast-Freund von Klick-Klack-Hack hat uns geschrieben und der hat auch Stickers von uns bekommen. Schöne Grüße an der Stelle. Und ja, und viel Spaß mit den Stickern. Das heißt, auch wenn ihr Sticker haben wollt, dann auch gerne uns kontaktieren. Dann schicken wir sie gerne zu.
Solange welche da sind, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Daniel, du hättest Anwalt werden sollen.
Wenn das das Einzige ist, was man dafür machen muss und ich das Geld dafür kassiere, was die kassieren, dann gerne.
Okay.
Genau. Denk dran, einen möchte ich auch noch haben, mindestens.
Ja, du kriegst auch noch mehrere.
Gut.
Ja, der Daniel ist ganz traurig, denn seine Arbeitskollegen haben sogar schon welche vor ihm bekommen.
Ja, genau. Das ist, war ich aber selber schuld, weil wir die letzte Aufnahme doch nicht in Person gemacht haben. Und dadurch kam die Sokrates dazwischen.
Ja. Wie gesagt, ich kann es dir auch schicken, wenn das dringlich wird.
Dringlich wird es nicht, aber sonst gucken wir mal. Wir kriegen das irgendwann hin. Ich habe hier auch noch ein, zwei Pakete, die du gerne hättest. Von daher
genau.
Treffen wir uns in der Mitte und dann gibt es eine Übergabe an der Brücke. Genau.
An der dunklen Autobahnparkplatz.
Nee, die an der Rheinbrücke, weißt du? Wir treffen uns in der Mitte. Genau.
Bringst du auch deine Buddies mit den Schießeisen mit?
Ja, natürlich.
Und dann zeige ich dir den Koffer mit den Stickers, dann musst du durchziehen.
Genau, dann zeige ich dir die Kiste, dann musst du durchzählen und dann...
Ja. Genau. So.
Ja.
Und dann hoffen, dass keiner von unseren Buddies mit den Schießeisen nervös werden.
Naja, oder dass halt meine schneller sind als deine, ja.
Das glaubst du, das glaubst du.
Ja. Ach, oh Mann.
Ja. Ich glaube, ich gucke zu viele schlechte Actionfilme.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber wir haben auch noch was gemerkt, wir haben Feedback bekommen. Wir wollten nämlich in der letzten Folge von euch wissen, wie wir gehört werden.
Also eigentlich war das die vorletzte Folge. Weil die letzte Folge noch ist noch nicht veröffentlicht, Daniel.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, in der vorletzten Folge. Ja.
So viel zum Thema mit so viel Universen.
Ja.
Genau, und wir haben Feedback bekommen. Also, was ich total lustig finde, ist, dass man uns auf der Arbeit hört. Und ich hoffe über Kopfhörer und nicht im Großraumbüro.
Wieso, das soll in Büros gespielt werden, um die Produktivität zu steigern, ja?
Ja, meinst du so wie früher, ich habe mal so ein Doku gesehen, da, so in den 20ern, dann gab es so eine Vorleserin, die dann in diese Fabrikhalle dann ein Buch vorgelesen hat, damit die in der Nähmaschine halt, die in der Nähmaschine oder irgendwie stumpfsinnige Arbeit machen, sich halt da besser auf die Arbeit konzentrieren konnten.
Oder wie in den alten Galeeren, wo hinten der mit der Trommel gesessen hat. Für den Takt.
Hallo, yeah. Also das mit der Vorleserin, das gefällt mir besser, das Beispiel, als mit den,
Das stimmt, ja.
Also, ja, aber auf jeden Fall, ja.
Auf der Arbeit. Also, viel Spaß und da das Semikolon nicht vergessen.
Ich glaube, das war kein Programmierer, der uns das geschickt hat.
Nicht?
Nein.
Was war das denn dann? Ich weiß gerade gar nicht, wo es herkommt. Ich sehe ja gerade nur den Meistertask. Ich weiß ja gar nicht, wer es gerade geschickt hat. Also ich habe die entsprechenden Tools gerade gar nicht offen, sondern ich sehe nur unser Board vorbildlich.
Also okay, demnächst schreibe ich hier auch den Beruf dahinter. Also das war, ich meine, das war kein Programmierer.
Okay.
Also es ist nicht schlimm, dass du das Semikolon vergisst.
Außer du schreibst gerade einen Text. Guck nochmal.
Aber da brauchst du einen Punkt und kein Semikolon.
Gibt auch Semikolon.
Ja, aber sehr selten.
Und wenn das jetzt passt, ja. Also guck nochmal nach. Nicht von der Sandra verunsichern lassen. Es gibt auch Semikolon.
Ja, es gibt es, aber sehr, sehr selten. Von der Statistik her, von der Wahrscheinlichkeit, wirst du mehr einen Punkt brauchen als ein Semikolon.
Falls du gerade ein Semikolon schreiben willst, würde ich das gerne wissen, ja.
Okay, weiter geht's. Ja, joggend.
Und da frage ich mich, das ganz ehrlich, da finde ich, wüsste ich gerne, ob der Hörer wirklich so anständig war, stehen geblieben ist, um uns zu antworten, oder joggend geantwortet hat. Oder, weil ich habe ja in der Folge gesagt, jetzt mal stehen bleiben, alles sitzen, liegen lassen und antworten. Dann hätte ich das Gewissen, wenn er so mitten im Training ist, ne, und dann Unterbrechung wegen mir, also, ja.
Na gut. Also, was ich sehr richtig chillig finde, ich auf der Couch.
Ja, so ist, hätte ich das auch jetzt so erwartet, ja.
Ja. Und im Auto bzw. Zugfahrt, da hoffe ich ja inständlich, dass es nicht wegen der Autofahrt war oder dass man das nicht während der Autofahrt gemacht hat, den Tweet aufzusetzen, sondern ja.
Ja, wäre auch gut. Sonst nicht gut für die Hörerzahl.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, das fand ich, also wir mussten ja aus Gesprächsrunden auch Fahrrad fahren. War auch mit dabei. Und ja.
Also bei mir ist auch ganz viel Autozug, würde ich mal sagen. Und wenn ich irgendwo hier alleine einkaufen bin oder so, dann habe ich eigentlich auch mal einen Podcast auf den Ohren.
Also ich höre Podcast beim manchmal im Fitnessstudio, wenn die Musikauswahl richtig grottenschlecht ist. Dann eine Viertelstunde vorm Einschlafen. Das halt finde ich das angenehmer als Fernsehgucken oder so. Wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Buch lese. Oder beim Hausputz. Das sind so die drei Situationen, wo ich Podcast höre.
Ja, ja. Ja, bei mir ist auch oft doch Hörbuch so. Also so abends und so ist auch eher Hörbuch. Aber ja.
Naja.
Da fehlt mir echt der Weg zur Arbeit momentan. Das ist der große Nachteil, wenn du remote arbeitest. Da fehlt mir jeden Tag Zeit, Podcasts zu hören. Da muss man immer gucken, wie man das aufholen kann. Der Weg zum Bäcker gleicht das nicht aus.
Ja, da hoffe ich, dass dein nächster Bäcker ein bisschen weiter weg ist.
Das hoffe ich überhaupt nicht. Bäcker ist weiter weg, stimmt. Das könnte dann ein
Problem sein. Ja, siehst du, du musst immer alles positiv betrachten. Also mehr Zeit zum Podcast hören.
Ja, stimmt, auf jeden Fall.
Also, du weißt doch, in jedem Schlechten ist da was Gutes.
Ja.
So, okay, ich mit den...
Boah, jetzt muss ich mir gerade eine Überleitung verkneifen.
Mach mal.
Nein, mach ich auf gar keinen Fall. Ich schreibe ja auch.
Doch, mach.
Nein, das kriegt ihr jetzt alle mit, ne? Also in jedem Schlechten steckt was Gutes. Und das nächste Thema, wo die Sandra jetzt gleich hin überleitet, dann kann sich das jeder denken. Ich mach das nicht.
Ja. Okay. Ja, die Sandra hat nämlich veröffentlicht. Und zwar. Ja, Daniel. Ich glaube, die können sich eh, jeder kann sich was denken. Okay, egal. Und zwar in der aktuellen. In der aktuellen Jarrow Magazin, also Ausgabe 10 aus dem Jahr 2022, gibt es zwei Artikel von mir. Also, oder eineinhalb, ich sag mal eineinhalb. Und ich habe einmal einen Artikel über Infrastrukturautomatisierung geschrieben. Geht um CI für Infrastructure as Code. Und da beschreibe ich halt, wie Docker Image Builds und Helm Charts Stellung halt Qualität gesichert in die CI halt kriegt, eingebunden kriegt. Und dann habe ich einen Artikel mit dem lieben Georg zusammen geschrieben. Da geht's halt um Browser IDEs. Und das haben wir ja vor ein paar Folgen halt auch schon mal thematisiert, was ich davon halte. Das haben wir nochmal verschriftlicht. Ja. Das war auch eine super Sache mit dem Georg, das zusammen zu machen. Oder man, also, die Hauptarbeit hat eigentlich der Georg gemacht mit dem Schreiben. Und ich habe einfach dann noch ein bisschen Content geliefert, bezüglich die Ideen auszuprobieren. Aber war spaßig. War nicht produktiv, also produktiv im Sinne von Code schreiben. Aber ja, das ist manchmal.
Genau. Und das Java-Magazin ist ganz, ganz toll, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja, Daniel, du weißt doch, der erste Gedanke, ne? nein, um Gottes Willen. Also, der Daniel möchte weiterhin für ein Entwicklermagazin schreiben, was ja auch im selben Hause kommt. Deswegen, wir sind große Fan von euch.
Ja, nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr kommt da nichts mehr.
Was? Keine, na gut.
Dann, also nächstes Jahr ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas kommt. Ich glaube eher nächstes Jahr wieder.
Ja, ich habe für die nächste Ausgabe ich auch abgesagt. Dann, ja. Mal schauen. Weiter geht's. So, dann sind wir noch bei den Hausmitteilungen, sehe ich gerade. Gut, aber dann warte ich mich mal. Ich habe auf Linux Mint 21 geupdatet, nachdem ich es ja auf Ubuntu 21.04 getraut habe. Dachte ich, ich nehme den anderen Rechner und date ab von Linux Mint 20 auf 21. Hat ganz gut funktioniert, nachdem ich alle Third-Party-Repos weggeschmissen habe. Dann lief das ganz gut durch. Vorher hat er mir rumgemeckert, dass ich irgendwie ein paar Apps habe, die er nicht so updaten kann. Und danach lief aber Docker-Container nicht so richtig, also Docker an sich nicht so richtig. Dann muss ich nochmal nach meinem Urlaub nochmal ran, das wieder alles nochmal zu deinstallieren oder neu zu installieren. Das war so die einzige Wehmut bei der ganzen Geschichte. Ja, was gibt's da großartig zu erwähnen? Eigentlich nichts. Das ist halt Unterbau ist Ubuntu. 22.04, nur mit dem Unterschied, dass der ganze Snap-Gedöns halt nicht drin ist, was ganz angenehm ist. Und ja, also nachdem man das ganze Third-Party-Gedöns halt weggeschmissen hat und das mit Docker halt absieht, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und funktioniert so wie vorher.
Also, ja. Ist das der Rechner, auf dem du arbeitest oder dein privater?
Ja, ich arbeite ja an beiden, so ist das ja nicht, das kommt auf den Kunden an, aber das ist jetzt ein Rechner vom Kunden. Und da hat mir auch keine scheiß Hardware geschickt. Also es ist eine Lenovo-Hardware. Und da durfte ich halt Linux draufpacken. Und ich weiß auch nicht, ob es an der Hardware... Also ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt. Das liegt einfach an diesem Linux-Mint-Updater, dass er halt merkt, oh, du hast hier Apps installiert, die nicht aus den offiziellen Repos kommen. Und dann will er sie erstmal alle runtergeschmissen haben, bevor er dann weitermacht.
Also weil du vorher das Ubuntu drauf hattest, das war das, was gestört hat, oder?
Ach so. Also ja, genau. Ich habe zwei Rechner. Aktuell, eigentlich habe ich mir noch einen dritten, aber das ist ein Windows-Rechner, der wird nur bei Bedarf geöffnet. Und auf den einen Rechner habe ich halt ein Ubuntu 22.04 drauf und auf den anderen habe ich mir gedacht, probier's was anderes. Da habe ich einen Linux Mint drauf gemacht und den habe ich jetzt auch für Linux Mint 21.
Achso, du hattest ein anderes Linux Mint vorher und dann gab es beim Update, weil du halt Third-Party-Repos drin hattest, hat er gemeckert.
Achso, ja. Okay. Ich glaube, ich habe mich irgendwie beschissen ausgedrückt. Also genau. Also da war Linux Mint 20 drauf, der wollte halt ein Update auf 21, das habe ich dann auch gemacht mit diesem Linux Mint Updater. Und da denkst du dir, okay, wenn das von Betriebssystem kommt, dann passt das. Und dann hat er aber gecheckt, dass ich Apps habe, die nicht über offizielle Repos installiert worden sind. Und das hat ihn gestört, da musste das wieder runtergeschmissen werden. Dann lief das Update durch. Dann lief er wohl nicht ganz geschmeidig durch, denn dann lief mich Docker halt nicht. Und ich vermute mal, da muss ich es einfach nochmal neu, komplett neu installieren und dann passt das schon auch
ja,
wieder.
Ja, stimmt. Ja.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich gewesen.
Ja, jetzt habe auch ich es verstanden, ne? Also.
Okay, gut. So. So, und dann hatten wir heute eine große Freude gehabt, zumindest ich.
Genau, bei dir war die Post denn, oder DHL, ich weiß gar nicht, ich glaube DHL war es schneller.
Ja. Und zwar, ich hatte heute eine E-Mail von meiner Backstation bekommen, dass ein Paket für mich liegt und ich habe nichts bestellt gehabt. Und ja, und da hat uns ein Hörer mir was von der Wunschliste geschickt, nämlich die Dokumentation über den CCC. Alles ist eins, außer der Null. An der Stelle mal vielen, vielen Dank. Der Gruß geht an, habe ich aufgeschrieben, hier, an Mazda aus dem Saarland wahrscheinlich, wenn ich mir so Mastodonus anschaue. Nochmal vielen, vielen Dank und auch für den Lob und ich freue mich, das passt genau jetzt, wo ich mehr Freizeitzeit habe, zumindest auf dem Papier, und werde ich mir das zeitnah auch reinziehen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Genau, und ich weiß auch oder ich ahne auch, dass da auch zu mir was kommt. Das könnten wir wahrscheinlich dann erst in 2 Wochen, beziehungsweise da berichten wir dann drüber, wenn es da ist. Ja, aber auch schon mal vielen lieben Dank, wenn da was kommt.
Bestimmt kommt da was.
Ja, ich hab eine sehr konkrete Ahnung, aber ja. Ist Vorfreude, ist eigentlich ziemlich cool, weil bei mir am Wochenende schon in der Post- und DHL-App so eine Lieferung angekündigt wurde, so die ich nicht zuweisen konnte. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ja. So, und du hattest trotz Umzugsvorbereitung Family IT Support Stress.
Ja, nee, keinen Stress. Eigentlich bist sogar du dran schuld.
Oh.
Ich habe noch jetzt ab und zu mal so am Wochenende hin und wieder mal so kurze Nachwehen, die so nach einer Rechnermigration kommen. Und ich hatte vor allem den großen Spaß, dass ich quasi auf 2 Rechner mich draufschalten musste, nämlich auf den alten Rechner von meinem Vater und auf seinen neuen. Und das fand ich unter TeamViewer etwas nervig. Und vor allem hat mich gestört, dass auch die Verbindung war alles nicht so gut und damit kann man irgendwie arbeiten, aber so richtig gut war es nicht. Und ich glaube, in der letzten Folge hast du irgendwann AndyDesk erwähnt, dass genau. Du das so auch verwendest. Und dann habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, naja, man muss ja auch mal Tools hinterfragen, die man so drauf installiert hat. Und dann habe ich einfach mal AndyDesk über TeamViewer bei meinem Vater installiert und gestartet. Ja, dann die ganzen Security-Freigaben gemacht, mir mal schnell Vollzugriff habe ich noch nicht mal gegeben, also einfach Zugriff gegeben. Und ich fand das ziemlich cool jetzt so für 2-3 Sessions. Also vor allem mit mehreren Rechnern verbinden hat alles super funktioniert. Da sind keine Farbfehler und sowas drin. Das hatte ich mich bei TeamViewer manchmal, dass so einfach falsche Farbwerte da irgendwie angezeigt wurden. Das sah alles ein bisschen schräg aus. Und vor allem ist nicht mehr das ständige, gib mir noch mal dein Passwort durch, weil du stellst ja quasi in AndyDesk nur eine Anfrage und der andere Rechner bestätigt, dass du Zugriff drauf haben darfst.
Und ach, das kannst du aber einstellen. Du kannst auch sagen, mit Passwortvergabe.
Also ich bin ja froh, dass es nicht so ist.
Ja.
Also,
okay, also
man muss dazu sagen, bevor jetzt Leute sagen, oh, ist aber unsicher, das passiert immer nur, wenn mein Vater und ich währenddessen normalerweise sogar Videotelefonie parallel machen. Ja, und sonst klickt er da nirgendwo drauf, lädt die App sonst auch immer aus. Hat auf jeden Fall wunderbar geklappt, war richtig gut, zwischen den beiden Rechnern hin und her zu springen. Hat den ganzen Support vereinfacht und ich fand es jetzt einen Ticken besser als TeamViewer. Ist aber wahrscheinlich auch sehr, ja, speziell, geht beides.
Ja, aber es ist aber so, ich bin auch nicht ohne, also ich bin auch aus, ich habe bei meiner Oma noch einen TeamViewer drauf, aber aus historischen Gründen. Und mittlerweile benutze ich hauptsächlich einen AndyDesk, weil das irgendwie besser per Hand geht. Und Fun Fact, AndyDesk ist eine Firma von ehemaligen TeamViewer-Mitarbeitern.
Ja gut, dann weiß man ja schon mal, wo es herkommt, ja.
Genau. Also, nee, also beide tun, was sie wollen. AndyDesk hat irgendwie zurzeit, keine Ahnung, aus aus emotionalen Gründen oder irgendwie aus Gefühlsgründen halt bei mir ein bisschen die Nase vorn.
Ja, genau. Ich finde es bei TeamViewer so ein bisschen komisch. Die haben ja diese AR-Sachen und sowas angeboten. No. Ja, und das ist so ein Feature, wo ich mir so denke, warum steckt ihr da, welcher Mensch will denn Family-IT-Support über AR machen? Aber vielleicht bin ich auch zu alt einfach dafür. Und hier, das wirkt jetzt so auf den ersten Blick alles ganz gut. Wenn die Hörer da andere Erfahrungen haben oder noch mehr Tipps auch für den Family-IT-Support haben, immer gerne her damit. Weil was ich noch momentan überlegen bin, das vielleicht auch mal so ein Höreraufruf wert, ich würde gerne die Rechner, Windows und Mac von meiner Familie noch besser managen können. Und ich habe schon überlegt, ob ich hier irgendwie so ein Gerätemanagement-Tool da drauf installieren will. Aber eigentlich kenne ich mich da nicht gut genug aus. Aber es wäre schon praktisch, wenn man so Updates und einfache Administrationssachen zentral da steuern könnte. Ja, vielleicht kennt da ja jemand was. Gerne mal melden.
Also in großen Unternehmen wird, glaube ich, Matrix 21 benutzt oder so, ne? Oder 42?
Ja,
Matrix
Jamf 42? Oder wie das heißt, kenne ich auch noch.
Ja. Aber das klingt so ein bisschen mit Kanone auf Spatzen geschossen bei deinem Fall.
Ja, genau. Also ist die Frage, der Windows-Rechner ist mir noch gar nicht so wichtig, aber an den Macs wäre schon gut, so, ich sag mal, Updates aus der Ferne mal anstoßen können und eigentlich auch ohne groß Trara draufschalten. Wahrscheinlich könnte ich das auch alles machen, wenn ich da jetzt mich extrem reinknie, kann man sich jetzt alles zusammenbasteln, aber ja, vielleicht kennt da ja jemand eine gute Lösung, die das gut anbietet. Ansonsten ist AnyDesk auch fein, weil also das ist jetzt gerade nochmal eine Nummer einfacher geworden, fand ich alles ganz gut und ja. Genau. Kommen wir zur wunderbaren Kategorie. Sandra lernt kochen.
Daniels Lieblingsspalte.
Ja. Nachdem ich den Family-IT-Support langsam übernehme.
Naja, gut, dass die Spalte Sandra lernt kochen, ne?
Ja.
Und zwar, heute haben wir Reibekuchen im Programm. Nach Großmutters Art. Oh, ja, ja. Und zwar, also ich glaube, bei Reibekuchen, das könnte ein Streitthema werden, wie man Reibekuchen richtig macht. Also das ist jetzt so, wie ich gerne Reibekuchen esse. Und zwar, für 4 Portionen braucht ihr 12 große Kartoffeln, die ihr schälen müsst. Dann 3 Zwiebeln, die ihr schälen müsst. Und dann muss halt die Kartoffeln und die Zwiebeln gerieben werden mit einer groben Kornreibe. Ich gebe zu, ich benutze dafür die Küchenmaschine. Das geht wesentlich schneller. Dann, wenn ihr dann halt den Teig habt, dann 8 Esslöffel Mehl rein, 2 Eier rein. Ich tue dann auch 1 Teelöffel Salz und Pfeffer rein, jeweils. Und dann wird das halt gut durchgerührt und dann eine Pfanne mit Öl rein, also ein bisschen mit Öl, nicht sparsam sein, die müssen ein bisschen schwimmen. Und dann also richtig heiß, also so, dass wenn man Wasser drauf spritzt, dass das Wasser halt sofort verdampft, wieder rausspritzt, dann wisst ihr, dass es halt gute Temperatur hat. Ja, und dann halt die Reibekuchen dann ausbacken. Das heißt, ich benutze dann, gehe mit einem Löffel halt so 2 bis 3 Tupfer, lass sie dann halt dann im Öl braten, wenden jeweils und dann halt mit Zebrabissen dann abtropfen, damit da nicht so viel Öl ist. Aber das ist nach Geschmack. Ja, und jetzt kommt die große Frage, was isst man dazu? Ich esse gerne dazu saure Sahne. Das ist irgendwie ein Geheimnis aus meiner Familie. Axel nimmt gerne dazu Apfelmus oder auch geräucherten Lachs. Und ich kenne aber auch Leute, die gerne dazu auch einfach nur Zucker drüber verteilen und das auch so essen. Und ja, das ist halt... Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so... Also das ist relativ schnell gemacht für 2 Personen. Das ist aber grenzwertig. Also dann muss die Mittagspause ein bisschen verlängert werden. Es ist aus meiner Sicht nicht Büroküchen geeignet. Außer man hat so eine Handreibe, aber das machen will man nicht, weil das halt ätzend ist.
Ja, auch weil du alleine in der Pfanne mit dem Fett, also da entsteht ja schon so ein bisschen, also so eine kleine Büroküche kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil da ist
genau, ja, also das ist, ja. Also ja, auch vom Geruch her ist das so. Ja, hast recht, das ist so ein bisschen, Ich merke das schon gar nicht mehr. Ja, also es ist halt nicht. Und skalieren über das Team. Also es kommt darauf an, wie man das halt zubereitet. Wenn man fürs Reiben in der Küchenmaschine, dann würde ich sagen, das ist dann egal. Das ist halt das Aufwendige, das Stehen und dann nur das Braten, ne? Das ist dann halt. Aber ich finde so allein, dass es halt nicht in der Büroküche gemacht wird, das ist halt teammäßig dann auch ein bisschen fragwürdig, ob man das dann macht. Aber ich finde das total lecker. Und ich finde sogar, die schmecken besser als die von der Kirmesbude.
Ja, die klingen auch lecker. Ich bin übrigens da auch im Team deines Mannes. Ich finde auch mit Apfelkompott, das ist ja auch schnell gemacht, oder ja, Lachs würde ich auch nehmen. Apfelkompott gehört da eigentlich drauf.
Ja, also in meiner Familie ist, wie gesagt, saure Sahne.
Der Geheimtipp.
Der Geheimtipp, genau. Ich glaube, wenn du das zweite oder das dritte Mal, da gibt es vielleicht einen Reibekuchen. Dann will ich dich von der sauren Sahne überzeugen.
Ja, mal schauen, wenn es so lange da, muss ich mal ein bisschen Apfelkompott mitnehmen, heimlich.
Nein, Apfelmus haben wir auch noch da, keine Sorge. Ja, das war heute aus der Kategorie Kochen.
Sandrian, wird immer besser. Und es sind nur, bald musst du ein bisschen, kannst ja mal in der Urlaubszeit jetzt so ein bisschen neue Rezepte.
Nein, ich habe schon nachgeschaut. Ich habe da noch Rezepte, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Also da ist noch, Axel hat sich ja schon gefreut, dass ich schon zwei Rezepte aufgenommen habe, die ich vorher nicht gekocht hatte. Da hat er sich sehr gefreut darüber.
Ja, siehst du mal.
Ja.
Ja. Der profitiert am meisten von der Kategorie, ja.
Ja, der ist ja auch sehr dankbar dafür.
Ja, will ich hoffen.
Und eigentlich sollte es ein Geheimnis bleiben, dass ich kochen kann.
Ja, und wenn ihr die Sandra mal bei euch im Team habt, ne, wisst ihr jetzt Bescheid, was ihr euch so wünschen könnt. Ja.
Ja.
Findet ihr auf unserer Webseite alle Rezepte.
Wir verlinken das wieder und das kommt drauf. Und also wenn wir so weitermachen, dann können wir noch Chefkoch 2.0 hier starten, ne?
Das geht schnell, ja. Ja.
Ja, also, ja. Ja, und so entstehen Geschäftsideen. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren an der Stelle.
Ja, das ist, das sind so viele, die da Rezepte produzieren. Das ist ja schon fast zu viel. Also wenn du heutzutage im Internet Rezepte suchst, ist das immer so Million Möglichkeiten.
Das stimmt.
Ich bin großer Fan von Kochbüchern immer noch.
Also ich finde Backbücher auch sehr cool. Also Kochen, also Backbücher sind so mein Ding. Ich habe auch mein Backbuch gefunden und da gibt es noch einiges zu backen.
Aber was ist denn dein Backbuch?
Mein Backbuch ist von Dr. Edgar. Backen macht Freude. Oder Backen mit Freude.
Ja, das ist quasi das Dr. Oetker Backbuch und das hat meine Frau auch. Das wird sehr gerne verwendet. Und es gibt ja von Dr. Oetker, das ist gar nicht mehr jetzt, das ist schon in irgendeiner Kiste gelandet. Da gibt es auch ein Kochbuch, so ein Grundbuch-Kochbuch von denen quasi. Das ist auch sehr gut.
Okay, also zum Kochen benutzen wir als Grundbuch das elektrische Kochen. Oder das blaue Kochbuch. Ich glaube, das ist das Standardwerk aus dem Hauswirtschaftsunterricht. Da sind so banale Dinge drin beschrieben, wie kocht man Brokkoli oder wie zubereitet man Brokkoli oder Blumenkohl und solche Sachen. Das ist auch ganz cool.
Ja, sonst nenne ich dir das von Lotke Oetker nochmal. Das ist halt auch echt gut. Das ist ein richtiger Brummer und da steht alles drin, ne? Jede Soße, alles, was man so.
Genau, aber so aus der Ecke kommt auch das blaue Kochbuch.
Ja.
Kommt in die Shownotes.
Ja, schauen wir schon das nächste Thema. Ja, das ist die große Kochbuchfolge. Das ist mindestens genauso erfolgreich wie mechanische Tastaturen.
Genau. Oh Mann, ey. Aber du weißt schon, dass wir in einem Tee-Podcast sind, ne?
Sind wir das?
Zeitweise.
Immer mal wieder.
Genau.
Ja. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie.
Genau. News des Tages, des Monats, der Woche. Und da haben wir ein kleines Follow-up. Wir haben einen Hinweis bekommen der vorletzten Folge. Es ging über Mäuse und mehrere Desktop. An der Stelle danke an The Constructor. Der schrieb uns nämlich, dass es von Symless das Tool Synergy gibt. Und da kann man wohl über mehrere Rechner halt die Maus und die Tastatur anschließen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Der hat die Folge, ich glaube, der ist ein ganz neuer Hörer auch. Der hat sich gefreut, nämlich, dass du auch da bist im Podcast. War doch der, oder? Kann das sein? Es gab einen Tweet, da hieß es so drin, oh, wie schön, auch mit weiblich. Das war bei Entut war das sogar.
Genau, aber nee, das war der Peter, meine ich. Der ist Peter. Ja.
Ja. Ja. Aber und, da freuen wir uns. Wir haben ja genau. unsere Mastodon-Community wächst, muss ich sagen. Das ist so, ja.
Genau, also die ist sogar aktiver als die Twitter-Community.
Na, wisst ihr Bescheid, Twitter-Nutzer, wenn ihr...
Ja. Ja.
Müsst euch ein bisschen Mühe geben.
Ja. Das stimmt, das stimmt.
Ihr könnt ihr zum Beispiel mal schreiben, was ihr für ein Team seid beim Reibekuchen. Das wäre doch mal eine schöne Frage, ja. Team saure Sahne, Team Reibekuchen, Team Lachs oder...
Was auf dem Team Reibekuchen, alle sind Team Reibekuchen.
Nee, Team saure Sahne, Team Lachs oder Team Apfelmus bzw. Apfelkompott.
Genau, oder Team Zucker.
Ja, Team Zucker. Ja.
Oder die haben noch was anderes, was für noch eine andere Kreation. Darüber freue ich mich auch.
Genau. Ich glaube, da geht einiges. So. Ja,
Also Reibekuchen, das geht ja einiges. Ah ja, das sind keine Rösti, ne? Das sind Reibekuchen. Ich glaube, Rösti werden nochmal anders zubereitet.
Rösti sind was anderes, die sind dicker.
Ja, die sind erstmal dicker und ich meine, die werden auch anders zubereitet.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Rösti kommen auch. Nee, Rösti kommt auch in die Pfanne. Habe ich schon gemacht. Weil zum schönen, leckeren Schweizer, Züricher Geschnetzelten, da gehört ein Rösti. Und die sind ähnlich. Also ich kann verstehen, warum man das ähnlich sieht, aber die sind dicker. Und in der Schweiz sind die Rösti aber so quasi pfannengroß.
Ah, okay.
Und dann kommt da drauf das Geschnetzelte. Auch mega lecker.
Da will ich nochmal ein Rösti mit Schweizer Geschnetzeltes mal raussuchen.
Ja, Geschnetzelt ist auch nicht so schwer.
Ja.
Ist sehr lecker.
Ach, und schon ist eine neue Karte entstanden.
Yes.
So, und eine Woche vor der Sokrates war die Foscon 2022 in St. Augustin. Und ich bin da drauf nochmal aufmerksam gemacht worden. Also eigentlich hatte ich das immer so im halben Auge das gehabt, aber das ist eigentlich bei mir auch um die Ecke, muss ich auch sagen. Aber ich hatte die letzten Wochen so zu und ich brauchte mal eine Woche in der Pause. Nur der Christian hat mich dank seiner Tweets darauf auch mehr aufmerksam gemacht, dass es die gibt. Und dass die sind ja auch bei media.ccc.de, sind auch alle Videos veröffentlicht. Die habe ich mir dann ein paar halt reingeschaut. Da sind echt ein paar Schätzchen dabei. Also hier Sehempfehlung an der Stelle, wenn mir mal auf Netflix nichts zu gucken gibt. Und ich habe mir 3,5 angeschaut, aber 3 würde ich empfehlen, die ich auch geschaut habe und ich euch auch empfehlen würde. Das ist meine Checkliste für Universal-Dilettanten. Das sind so Tipps und Tricks, halt, welche Fähigkeiten man braucht, um in der IT zu überleben.
Okay, was ist dabei so ungefähr? Kannst du spoilern?
Spoiler. Solche banale Dinge wie lerne Englisch.
Soll helfen. Kenne ich auch Leute, die es ohne versuchen, aber.
Genau, das wird halt thematisiert. Dann die eine Regel ist, wer schreibt, der bleibt. Bei Fehlern, wenn man halt auch mit über mehrere Teams reden muss, muss man sich mit einem auskennen. Also man muss zumindest erklären, was man alles ausprobiert hat und sich auch mal absichern. Also das ist so, was ich da so mitgenommen habe. Dann wird auch erklärt, wie man gute Bugs halt schreibt. Also Bug-Reports. Da wird auch verlinkt. Zu einer Webseite, die das erklärt. Also das Negativbeispiel vom Bug ist, das tut nicht.
Ja.
Und dann halt, ja, das war eine gute Bug-Beschreibung, ist halt zum Beispiel, dass du die Error-Message halt rausgibst, dass du erklärt, was du gemacht hast, welches Betriebssystem, welche Version der Software benutzt du. Wenn du andere Sachen ausprobiert hast, ist das auch schon mal schon mit reinpostest und solche Sachen.
Ich hatte mal einen richtig coolen Bug-Report. Also der war so gut, dass ich ihn dann sogar früher bearbeiten wollte. Da hat die Kollegin sogar am Mac kannst du ja mit Command Shift 5 quasi so ein Bildschirmvideo aufnehmen. Mhm. Ne? Du kannst dir so ein Fenster zurechtziehen, dann kannst du konfigurieren, wie du es haben willst. Und dann hing sogar ein Video an dem Ticket dran.
Ah, wie geil.
Also es war schon eine gute Beschreibung, rein mündlich, aber Ja, da hing ein Video dran, wo dann nochmal so nachvollziehbar war, was da jetzt gerade kaputt war. Und das fand ich richtig gut. Und ich verwende das Tool jetzt auch öfters, nicht nur für Bug Reports, sondern auch, wenn ich mal neue Features entwickelt habe und Teile davon teilen möchte bei uns im Channel. Ne, kannst du schnell, ich mache ja viel, ja. Ne, oft auch UI-Sachen dann, und dann ist das ganz schön zu zeigen, hey, hier, da ist das neue Feature. Und dann müssen die Leute sich nur ein Video angucken, da das wirklich in keiner Zeit funktioniert. Ist das sehr cool. Und gerade für Bug Report muss ich sagen, das fand ich mega gut, weil es einfach einen gut beschriebenen Bug nochmal klarer gemacht hat.
Ja, also da musst du doch nicht versuchen, das irgendwie nachzustellen oder so.
Ja.
Ja. Ja, und dann ist der liebe Christian war auch mit einem Vortrag dabei, nämlich mit dem Vortrag Paketformate der Zukunft. Und hier willst du es nicht glauben, es geht um App-Image, Flatpak und Snapcraft.
Aber ist Snapcraft, ne? Also eigentlich ist es Snapcraft.
Ja, ich sag Snap, so. Und das ist halt, also ich fand den Vortrag sehr gut. Der war bezüglich Snap diplomatisch, scheint sich. Und ja, also es ist eigentlich, was heißt eigentlich? Also es ist halt nochmal eine Erweiterung zum Blogpost, aus meiner Sicht. Aber gut gemacht, sehenswert. Also ich habe da auch viel mit, viel lernen können zum Hintergrund zu App-Image und Flatpak und Snap. Und also auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen Hintergrundwissen zu den Paketformaten haben wollt, auf jeden Fall sehenswert.
Jetzt mal so als aus der Außenwelt kommender, wo kommt diese Thematik überhaupt her, dass das jetzt das Rad gefühlt nochmal, also ganz doof gefragt, ne? Ich kenne den Vortrag nicht und ich bin nicht auf Linux unterwegs, aber warum ist das überhaupt ein Thema?
Also so wie ich das verstanden habe, ich habe erstmal gar nicht verstanden, warum das Thema überhaupt hochgekommen ist, aber das Thema ist wohl hochgekommen, wenn ich mich jetzt, da habe ich mich jetzt gut vorbereitet auf diesen Podcast. Also wenn ich das jetzt aus meinem Gedächtnis nochmal rezitiere, ich habe das so verstanden, dass Kritik vor allem, also keiner richtig Lust hatte, halt Pakete für RPM oder Depp-Pakete zu bauen, oder wo das wohl sehr kompliziert ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so kompliziert ist, weil ich immer ein Maven-Plugin dafür benutze. Oder meine Sachen immer als ZIP halt aus oder TAR ausliefere. Und da wurde sich was anderes gewünscht und dann kam auch noch mal so eine Sicherheitsfeature hinzu, dass du halt, das bietet aber auch nicht jedes Format von den neuen halt an, dass es auch in der Sandbox halt die Apps laufen sollen, aus Security-Sichtpunkten. Also das waren, glaube ich, die zwei Sachen, die dann halt... Und dann war das halt so, dass es ja die bestehenden Paketformate ja immer von der Distribution abhängen oder von Distributionstyp. Also ob du von Red Hat basierte Distribution kommst oder von einer Debian-basierten oder von einer Arc-basierten Distribution. Und die drei vorgestellten, das waren, glaube ich, so ich das verstanden habe, der Versuch halt, etwas distributionsübergreifend halt zu bauen.
Aber Snapcraft ist ja eigentlich nur Ubuntu, ne? Gefühlt.
Genau, aber gefühlt ist es Ubuntu, aber das war schon die Idee halt, Ich hoffe, dass ich das richtig zitiere, dass es halt was Übergreifendes ist. Aber es ist durchgebrecht, dass es halt was Ubuntu geblieben ist. Also bitte Christian nicht hauen, wenn ich das jetzt falsch aus dem Gedächtnis zitiere.
Und wenn es falsch war, bitte direkt die Sandra anschreiben, ne?
Ja, genau. Dass ich hier gleich im Follow-up mache, dass ich das nochmal, das dann vernünftig vorbereite.
Ja, Zukunft, Sandra, hast du gehört, ne? Du hast ja jetzt gerade frei. Und ja. Setz dich nochmal gerade hin. Ja.
Ja. Ja.
Danke.
Bitte. Bitte, Vergangenheit, Daniel.
Ah, dankeschön.
Ah, gut, dass ich in der Zukunft lebe und du in der Vergangenheit.
Ja, ich fühle mich wohl da.
Ja. Ja, und der dritte, das war eigentlich so ein nerdiges Thema. Von einem
Java-Entwickler, aber hallo, weißt du. Unfassbar. Was ich anhören muss.
Was? Du hast dich selber so eingeführt. Mein Gott, ich zitiere nur. Ich würde dir auch niemals so nahe treten.
Ja. Ist ja gleich aufgeschrieben im Klassenbuch, ne?
Ja, genau. So, der dritte, und dann ist auch der letzte Empfehlung, den Rest gucke ich bitte dann selber nochmal durch, ist halt, wie Eisenbahn aus Fehlern lernt und dabei IT-Sicherheit erhält. Und da ging es halt darum, Da hat jemand, der bei der Bahn arbeitet und da IT-Security macht, hat gesagt, wie die Bahn halt mit Unfällen halt umgeht, wie halt so Berichte sind. Und hat dann bei Beispiel gebracht, wie was daraus gelernt worden ist und wie dann halt so, wie so gewisse Richtlinien halt entstehen. Und was halt IT-Sicherheit daraus lernen kann und wo auch die Unterschiede halt sind zwischen, also das sind halt bei der Eisenbahn sind also viele Sachen recht etabliert und die ändern sich nicht und die Schwierigkeit halt, also du weißt halt, wenn so ein Fehler mal auf einer Schiene passiert ist oder im Bremssystem, weil da irgendwas gefehlt hast, dann weißt du, das ist halt reproduzierbar in der Zukunft. Dann wissen sie halt, okay, wenn ich diese Maßnahme ergreife, dann passiert das halt nicht wieder. Bei der IT-Sicherheit ist das halt ein bisschen schwieriger, weil wir halt ein System haben, das halt sich ständig halt verändert. Also eine Software, die halt vor 5 Jahren sicher ist, heißt dann lange nicht, dass sie heute halt sicher ist. Und da muss sich halt die Bahn halt auch entsprechend dann auch in ihrem Verhalten halt verändern. Was ich aber sehr interessant fand, ist, wie sie Fehlerkultur halt leben. Also da wird halt nüchtern berichtet, was da falsch gelaufen ist, und dann wird auch nüchtern eingeschrieben, wie man das halt verbessern kann. Und so diese gewisse Nüchternheit würde ich mir gerne auch mal wünschen in meinen Projekten, wenn ein Fehler passiert.
Ja, aber spannend.
Ja.
Findet ihr
Da
auch
gibt
in
es.
unseren Shownotes.
Genau. Also es gibt noch tausend, also tausend nicht, aber viele andere spannende Vorträge, die werde ich mir jetzt auch in meiner Freizeit vielleicht jetzt die Tage eventuell mal reinziehen. Von daher, ja, eine ganz coole Sache.
Sehr schön, mega. Was nicht so mega ist, ist das nächste.
Ja, und da habe ich gelernt, dass ich hinterm Mond lebe.
Vergangenheit, Sandra, hier.
Und der da hier schon längst in der Zukunft ist.
Ich bin da schon wieder dran vorbei, weißt du, das ist so.
Du hast
Ja.
die Party schon wieder verlassen, ne?
Ja.
Aber erklär doch mal den Zuhörern, worüber wir hier Witze reißen.
Wie du bringst die Themen, ja, also Heroku kennt man vielleicht, hat man auch mal vor vielen Jahren gesagt, wenn man irgendwie mal irgendwo so Anwendungen deployen wollte, ne? Und die hatten so einen moderates Free-Tier, würde ich sagen. Also damit konnte man mal kleine Anwendungen irgendwo starten. Wenn man irgendwie eine kleine App irgendwo deployen wollte, war Heroku eigentlich okay, um es zu nutzen. Ich glaube, wurde. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so in der Ruby- oder Python-Welt mehr gemacht wurde. Aber konntest du eigentlich ja alles drauf deployen, ne? Also, so wie ich das
Ja,
in
alles
Erinnerung habe,
auch.
ist echt
Genau,
lange
auch eine
her, dass ich mit
Java-Anwendung.
Heroku was gemacht habe. Die haben sich nur irgendwann letztens gemeldet wegen Credentials und irgendwie sowas. Da muss ich nochmal ein paar Sachen ändern, aber ich habe da nichts drauf laufen. Und ja, die haben sich was Gutes überlegt. Sie haben gedacht, wie können wir denn unsere Nutzerzahlen nochmal reduzieren? Und haben ihren Free Plan gestrichen. Und bei mir in der Twitter-Blase, und das ist jetzt alles, was ich darüber weiß, weil den Blogartikel hast du hier hinzugefügt, ist eigentlich nur, sind nur die Leute genervt gewesen, die irgendwie so was Kleines darauf laufen hatten und sich jetzt auf einmal damit beschäftigen müssen, wo sie diese kleine Anwendung stattdessen deployed bekommen. Ja.
Ja, gut, in meiner Twitter-Blase, also, wenn man sich den kompletten Blogpost halt durchliest, ist halt, dass für Students und für Open-Source-Projekte das weiterhin halt frei bleibt. Aber auch in meiner Twitter-Blase fingen an, Leute ihre Sachen halt umzuziehen. Und das waren, bei manchen waren das nicht nur ein, zwei Anwendungen, sondern mehrere. Und da kam natürlich auch recht das zweite Lager hoch, nach Motto, ja, diese Gratis-Mentalität. Was wieder typisch ist, halt, wo die Leute halt wieder was wieder rumposen nach Motto, Heroku ist Kacke, weil es halt nicht mehr gratis ist und sich was anderes suchen. Und da kam wieder die Aufforderung, ob man sich überlegen sollte, wenn man Heroku ansonsten ja ganz gut findet, aber nicht ein paar Euro reinpackt. Naja, gut, für Side-Projekte weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt Geld ausgeben würde. Also bin da zwiegespalten, in welches Horn ich da jetzt blasen soll.
Ja.
Also ja. Also mich hat es auch nicht tangiert. Ich habe, glaube ich, einmal was da gehabt, das lösche ich jetzt und dann, ja gut. War wirklich ein Spielprojekt an der Stelle. Und die meisten sind halt jetzt zu Fly.io gewechselt. Und für mich war das neu und darum habe ich dann jetzt gerade gelernt vor der Podcast-Aufnahme, dass ich da im Mond gelebt habe. Denn das, diesen Dienst gibt es wohl schon öfters und der Daniel hat davon was gehört. In seiner JavaScript-Hipsterblase.
Ach, das war jetzt eine Überleitung. Ja, es gibt noch, kann man ähnlich und auch, ich habe es echt auch wieder eine Weile nicht verwendet.
Aber meinst du, das ist auch schon wieder out?
Ja, weißt du, ich bin das auch aus der JavaScript-Welt gewöhnt, ne? Jede Woche neues Framework, das ist schon wieder neues Tooling, eine andere IDE, ne?
Ja.
Da kommt man da einfach nicht mehr mit, aber nee, Spaß beiseite. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile gehört, weil ich ein paar Leute kenne, die da auch Anwendungen drauf deployen. Was man nehmen kann, ist Fly.io. Ich würde sagen, es ist irgendwie vergleichbar von dem, was man damit machen kann. Du kannst da mit Docker was machen, kannst ohne Docker was machen und kannst so mit allen gängigen, hippen Frameworks da deine Apps deployen. Das klappt so alles verhältnismäßig gut. Ja, ist halt... Ich sage eigentlich dasselbe in grün, würde ich sagen. Ne? Und ja, du hast halt zwei Apps kostenlos. Und jetzt schaue ich, ich habe gerade die Plans offen. Wo schreiben sie denn die Preise? Da bin ich gerade blind, wo die Preise stehen. ja, da gibt es verschiedene Plans. Kannst du halt kostenlos, kannst du zwei Apps drauf laufen lassen mit, ich sag mal, moderaten Speicher und moderater Bandbreite. Ich würde mal sagen, für kleinere Sachen, die man irgendwie so machen möchte, kann man sich das mal angucken. Ja.
Ja.
Oder also, sich gleich einen AWS-Account klicken oder Google Cloud oder Azure oder was die hinten kippt zu nehmen.
Gut, aber da wirst du auch wie verzeihen müssen, ne?
Nach dem ersten Jahr, genau.
Ja.
Es kommt ja immer darauf an, was man damit baut, ne? Also wie groß das jetzt ist, weil du kannst ja auch bei so Anbietern wie Netlify hast du auch Functions, ja, und kannst dann deine Anwendung deployen und wenn du jetzt echt nur einen kleinen Endpunkt hast, wo du ab und zu mal eine Kleinigkeit drüber machst, kannst das alles machen, alles wunderbar. Wenn es irgendwann zu viel nutzt, dann kostet es halt Geld, ja.
Ja, aber was nichts kostet, kann auch nicht gut sein.
Genau, aber du musst halt irgendwie, musst du ja an deine Nutzerbasis kommen, ne? Also heute zu sagen, ja, also wenn du das auf der Fly.io-Seite siehst, ne, die sagen, ja, du installierst ja unsere CLI und dann kannst du dein Docker-Image direkt deployen und auch gleich in mehrere Regions ausliefern, alles super. Ja, kannst du. Musst halt irgendwie drüber deine Reichweite generieren, damit Leute das einsetzen. Ich frag mich halt, wie es diese Anbieter schaffen, dass Firmen da drauf steigen. Ja, weil da ist es ja teilweise schon schwer, AWS und Co. reinzubringen.
Ja, die Frage, die ich mir gerade anstelle, ist, wie das DigitalOcean hinkriegt, ne? Weil DigitalOcean ist ja so irgendwie so Zitterding, ne?
Ja. Das kann ich dir auch nicht sagen. Also das ist ja auch, wobei ich habe da auch mal eine Zeit lang für kleinere Sachen bezahlt. Da warst du auch gefühlt relativ schnell dabei, dass du ein paar Euro bezahlt hast. Ja.
Also, naja. Bleibt aber spannend. Also ich habe Heroku eigentlich ganz gerne gemacht, weil das halt so relativ einfach war, die Sachen da zu deployen. So ähnlich wie bei Netlify, nur nicht für statischen Geschichten. Und das Fly.io, wo ich mir das angeschaut hatte, das scheint jetzt erstmal ein bisschen mehr zu tun zu sein.
Ja, aber du kannst ja jetzt mal in deiner freien Zeit hier
Fly.io anschauen, ja.
Also wie gesagt, wenn du ein Docker-Image hast, ist es ganz einfach.
Ja gut, dann ich probiere mal aus und ich berichte.
Genau. Dann haben wir schon unser
erstes... Ich sehe schon, bis Donnerstag, also du machst dir Sorgen wegen Content, also bis Donnerstag ist...
Wenn du das alles bis Donnerstag schaffst, super.
Ja. Nee, genau. Glaube ich nicht. Ich muss dann auch so einen Vortrag vorbereiten für nächste Woche. Aber ja, ich habe ja Zeit.
Ja,
alles gut. Alles gut.
Ah, das ist ja wohl.
Ja. So, dann kommen wir zum Thema der Folge, ne?
Genau. Und zwar, wir haben es schon angekündigt, du warst ja auf der Sokrates. Wie war es denn?
Ja, also es war so... war gut gewesen, also Vorgeschichte. Ich war schon einige Jahre nicht mehr gewesen, schon seit 5 Jahren. Also das heißt, schon ein paar Jahre vor der Pandemie war ich schon nicht mehr gewesen. Das hatte mit unseren Urlauben mal kollidiert. Und nach 3, 4 Jahren Sokrates in Folge und immer mit der Diskussion, da können wir nicht in Urlaub fahren, weil der Sokrates ist, das hat der Axel irgendwann nicht mitgemacht. Aber dieses Jahr passte das, deswegen bin ich da auch wieder hin. Und ich habe auch die Lotterie auch gleich im ersten Durchgang mitgenommen. Von daher war das Gesamteindruck war das ein gutes, und das war halt für mich so eine Art Klassentreffen. Von daher, also vom Gesamteindruck her, passte das für mich. Von meiner letzten Sokrates war ich so ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch, weil bei der letzten Sokrates gab es da so ein paar Richtungswechsel, die ich ein bisschen fragwürdig fand. Also zum einen, also sag mal so, Sokrates ist ja auf deutschem Boden. Das heißt, es kommen auch viele aus dem deutschsprachigen Raum, versucht sich aber auch oder schafft es auch zu einem gewissen Grad auch international. Und die hatten dann vor 5 Jahren so ein bisschen, da lief immer so eine Sprachpolizei, nenne ich mal das mal, herum. Und da hatten die Leute auch ein bisschen recht angemacht, wenn sie halt kein Englisch gesprochen haben. Nur ich sag, hielt das immer so ein bisschen für Quatsch, weil wenn die ganze Gruppe halt Deutsche sind und das ist halt bei manchen Themen, ist es auch einfach auf Deutschland zu reden. Das haben wir auch gemacht, und wenn jemand halt dazu gekommen ist, dann habe ich mal gefragt, ob das Deutsch in Ordnung ist. Wenn das nicht in Ordnung ist, dann sind wir auf Englisch halt rumgeswitcht. Und da waren auch ein paar Leute dabei, die halt sich auch im Englischen halt auch nicht so gut ausdrücken konnten, wie sie es im Deutschen gemacht haben. Und das ist halt dann auch eine Sache, wie die Leute sich halt wohlfühlen. Darum fand ich das mit der Sprachpolizei da ein bisschen sehr fragwürdig. Mhm. Also ja klar, also die ganze offizielle Programm, dass es dann, dass es auf Englisch abläuft, das ist, finde ich schon gut und richtig. Aber dann die privaten Gespräche, wenn da das auf Deutsch gemacht wird, dann sollte man den Leuten das auch dann gewähren. Und bisher hat, und ich hatte auch nicht den Eindruck gehabt, dass wenn jemand da dazugekommen ist, dass man sich auf den nicht eingestellt hat. Naja, also zum Glück war das dieses Jahr nicht so, dass der Pendel ging ja wieder in die andere Richtung, also hat sich dann normalisiert, deswegen hat sich diese Skeptischheit da nicht, hat sich da nicht bestärkt. Und warum ich das hier so erwähne, ist halt, weil ich auch von Vorfeld auch mit Leuten gesprochen, die ich halt von vielen Jahren vorher Sokrates auch kannte und die öfters, und es gab auch Feedback von einigen, ja, würden sich dieses Jahr zu Sokrates auch nicht anmelden, weil das diese Ausrichtung halt, sie sich da auch nicht mehr willkommen halt fühlen und das deswegen dann das auch dann auch sein gelassen haben, sich da anzumelden. Und die wurden auch dieses Jahr auch sehr schmerzlich vermisst. Deswegen, ja. Aber kommen wir weiter. Es gab auch Änderungen. Die haben jetzt den Donnerstag zum Foundation Day gemacht. Das heißt, die Idee dahinter finde ich eine gute. Die wollten halt das Neueinsteiger in die IT oder die Softwareentwicklung so Grundlagenthemen halt eine Plattform bieten, sodass sie halt Leute eingeladen haben, die dann halt Workshops zu DDD gemacht haben, zu Test-Driven Development, zu Domain-Driven Design, dann Continuous Integration, Continuous Delivery und dann noch andere Themen, also alle habe ich es nicht im Kopf. Also von der Idee her eine gute Sache. Im Vorfeld hatten viele gedacht, dass die Leute eigentlich aus den Kreisen gewählt werden, die in die Lotterie kommen, die das dann machen sollten. Aber es hat sich herausgestellt, dass dann explizit Leute dazu eingeladen worden sind, also die an der Lotterie nicht teilgenommen haben. Und von viele von denen war das auch der erste Sokrates. Und das hat dann so ein bisschen beim einigen so ein bisschen Beigeschmack halt nachgelassen. Ich weiß noch nicht, wie ich davon halt das halten soll. Also ich kann es nachvollziehen, dass man einen Trainer einlädt. Frage ist, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn das dann auch aus den Leuten, die schon öfters mal auf der Sokrates waren, gewesen wäre. Aber das ist jetzt, also ich habe jetzt auch keine perfekte Lösung, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt schlecht oder gut war. Aber die Idee finde ich zumindest mit dem Foundation Day vom Ansatz her richtig.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut.
Vielleicht, also man muss jetzt auch ein bisschen gnädig sein, ne? Das war das erste Mal die Umsetzung. Da kann auch mal was schief laufen. Da müssen wir jetzt abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren sich dann so entwickelt.
Ja, es gibt ja für beide Seiten bestimmt gute Argumente. Also ich meine, könnte natürlich auch sagen, dass es cool ist, wenn du jetzt diese Trainer bekommst, die ja vielleicht auch inhaltlich noch mehr beisteuern. Genau. Und wenn die vorher noch nicht waren, ne, bringst du noch mal neue Leute mit rein. Das ist ja auch manchmal gut, noch mal frisches Blut reinzubekommen. Also ohne, dass ich das jetzt bewerten kann, weil ich nicht da war. Genau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht Argumente sind.
Genau. Aber ich kann halt die andere Seite halt auch verstehen, die dann sagt, hey, wir müssen ja auf Lotterie und sich und dann können andere werden halt eingeladen. Und dann kann ich auch nachvollziehen, dass dann bei manchen Leuten so eine Zweiklassengesellschaft dann entstanden ist, ne? Also von
ja, ich frage mich halt, bei einer Konferenz ist es ja auch ähnlich. Also da gehst du nicht auf eine Lotterie, da bezahlst du einen hohen Beitrag. Ja, und da wirst du, wenn du Speaker bist, auch eingeladen.
Ja, aber du hast da einen CFP, ne?
Dann was? Entschuldigung?
Dann hast du einen Call for Paper.
Ja, stimmt.
Das ist also, das ist halt die Sache an der Stelle.
Aber, also ist auf jeden Fall was, ich sag mal, kann man noch ein bisschen was optimieren. Ich finde es jetzt so aus der Ferne nicht tragisch, aber da kann man bestimmt nächstes Jahr noch mal ein bisschen nachschärfen.
Also genau, also ich wollte es einfach nur, Fazit ist, es von der Grundidee finde ich das eine gute Sache. Jetzt kam halt ein bisschen Kritik auf, das ist halt immer so, wenn du etwas zum ersten Mal machst und die Frage ist, wie sieht das in den nächsten Iterationen aus? Ich glaube, ich würde darüber anders sprechen, wenn wir jetzt schon das 5-mal gemacht hätten und da würde keine Veränderung sein, ja, und sich dann das wieder anders delegiert. Also ja. Von daher, ja, alles ganz entspannt. Ja, und dann ging's los am Freitag. Den Marketplace habe ich die Hälfte erstmal verpasst. Ich hatte noch Kundentermin gehabt, aber das ist halt, war ein Marketplace-Firma, ne? Also für die Leute, die da nicht auf der Sokrates waren, das Ganze ist halt so ein Open Space halt aufgebaut. Das heißt, morgens früh ist um 9 Uhr halt eine Stunde Marketplace. Das heißt, jeder stellt seine Session vor, die er machen möchte, und poppt sie irgendwie in den Zeitplan. Das heißt, du hast 8 Slots gehabt, jeweils vor einer Stunde. Und dann sagst du, hey, ich möchte gerne über XYZ reden. Ich sehe dir dann im Raum Hamburg von 10 bis 11 Uhr. Und so fühlt sich dann halt der Tag. Ich weiß, dass andere Sokrates machen das manchmal anders mit Voting und sowas, aber das läuft zumindest hier nicht so ab. Und das kann auch schon mal passieren, dass du als Hoster dann auch alleine sitzt. Aber die Wahrscheinlichkeit bei 200 Leuten ist halt sehr gering. Und meine erste Session, die ich besucht habe, war über Practices that make CI, also CI im Sinne Continuous Integration. Und da wurde halt nicht über Tools gesprochen, beziehungsweise der Vortragende Terry hat dann gesagt, okay, aus seiner Sicht gibt es eigentlich nur 2 Werkzeuge, die du wirklich brauchst für CI. Das sind halt Versionskontrollsystem und automatisierten Build. Und alles andere, wenn du CI machen möchtest, das geht halt über Practice. Das heißt, in dem Fall Teamwork, Coding und Building. Also wie die Sachen halt baust. Und das stellt sich heraus, dass wir eigentlich Continuous Integration schon seit fast 20 Jahren darüber reden. Und im Endeffekt wir es immer noch in der IT irgendwie nicht verstanden haben. Also Teamwork da viel so Sachen aus wie, dass eigentlich alles, was du brauchst, um deine Software auszuliefern, unter Versionskontrollsystemen halt Kontrolle bringen müsstest. Dass sobald der Build bricht in deinem CI-Server, dass jeder sich darum kümmert, dass der Build halt wieder laufenfähig ist. Also du committest nicht mehr auf einen kaputten Build, sondern du guckst, dass du den Build halt wieder reparierst. Das gehört auch dazu, dass du vielleicht auch Commits wieder revertest, damit er wieder halt funktioniert. Und halt vom Coding-Style her, ja, dass du halt in kleinen Schritten vorgehst, dass du deine Codebase auseinander koppelst. Auch großer Fan von TED, ob man das jetzt, da gab es dann Diskussionen, ob du wirklich Continuous Integration nur mit Trunk-Based Development machen kannst oder nicht. Aber das Thema hatten wir schon gehabt, darum wollte ich das halt nicht noch hier nochmal vertiefen. Und halt, ja, und was bedeutet halt, dass du dein Bild halt automatisierst, ne? Und das ist auch wie, also für mich wieder so, so auch so Standardsachen. Der lokale Bild muss auch der Bild sein, was auf der CI läuft. Jeder muss in der Lage sein, so einen lokalen Bild auch auszuführen. Und eigentlich muss es nur ein Command sein, was der Entwickler halt ausführt.
Genau.
Also das ist, also das ist halt aus meiner Sicht, also ich, meine Erkenntnis war gewesen, ich habe nichts Neues gehört. Und ich finde es schade, dass wir nach 22 Jahren das Thema CI haben, aber im Endeffekt ist immer ist wohl doch zu viele Leute, das das nicht machen und wir immer noch darüber reden müssen.
Ich glaube, ja, ich glaube, machen tun da viele schon irgendwas, aber der Weg, wie es gemacht wird, ist halt manchmal komisch. Ja, und genau, vielleicht ist da auch so eine gewisse Tool-Übersättigung da, weil man mit so viel Tooling, dass man sich dann irgendwie zusammenklöppelt, um, keine Ahnung, was zu erreichen. Das Thema auch so unfassbar aufbläht und ja, dann kommen halt da komische Konstrukte bei raus.
Ja. Und ja, vor allem, also, ja, also das war so meine Erkenntnis aus der ganzen Geschichte. Danach war ich ein bisschen Bumblebee, also Hummel. Denn ich war dann in zwei Sessions. Da wurde einmal die Methode Zettelkasten vorgestellt mit dem Tooling Obsidian. Da bin ich aber nach Viertelstunde raus, weil es ja, es war, also das hat für mich keinen, also ich war nett, dass dieses Tooling zu sehen, aber das war halt für mich kein Mehrwert, da das Obsidian halt so ähnlich wie Joplin ist. Also ein Markdown-Editor, so ein lokales Wiki. Nur wie ich das verstanden habe, konntest du noch anderes Tooling halt embedden, wie eine geile Absprache, Abrufsprache, der über deine ganzen Notizen halt geht und dann hier so Tabellen halt generiert, noch Zeichentools da mit rein embeddet. Ja, das war jetzt nicht, was ich halt brauche und deswegen. Und ich glaube, danach wurde nochmal diese Zettelbox-Methode anhand dieses Tools vorgestellt, aber das war für mich dann jetzt, ja, das habe ich dann verpasst, weil ich wollte halt keine Tool-Vorstellung haben.
Du bist also auch deswegen noch nicht im Team Obsidian angekommen?
Nein.
Ja, ich auch nicht. Also ich höre
von vielen Leuten. Ich bin noch im Team Vergangenheit.
Ich bin noch im Papierteam. Also ich mag mein Notizbuch vor mir, wo Sachen draufstehen. und ich mag es da drin, manchmal zurückzublättern. Und ja, aber ich habe auch mich mit Obsidian immer nur so oberflächlich beschäftigt, dass ich das auch gar nicht bewerten kann. Also
ja. Also, sieht nice aus, hat aber für mich jetzt keinen Mehrwert. Darum bin ich dann in die Session gewechselt, How to Set Up Your Team IDE. Und dann ging es halt um hauptsächlich um Onboarding und wie man halt, dass die Entwicklungsumgebung der Entwickler halt am besten halt aufsetzt, im Sinne von Dokumentation oder was dokumentiert, wie dokumentiert wird, automatisiert, nicht automatisiert. Und da wurde ein bisschen halt diskutiert, wie das halt in unterschiedlichen Teams dauert und wie lange das Setup dauert und wie man halt Setups halt reduzieren kann. Das stellt sich heraus, Automatisierung ist wohl nicht die Lösung. Da gab es auch Ideen mit einheitlichen IDEs oder auch Cloud-IDEs war natürlich auch ein Thema. Gut, ich gebe ja zu, ich bin da wahrscheinlich zu oldschool unterwegs, also ich habe da gerne mein eigenes Setup. Ich bin also... Also, mir ist schon klar, man muss sich einigen, den Backend halt, welche Java-Version und welches Build-Tool. Aber das ist für mich auch das Minimalste, was man sich halt da, also zumindest im Backend halt dann in der Java-Welt dann reduzieren muss. Oder dann der Rest sollte eigentlich frei sein.
Das sehe ich ganz genauso. Also, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Genau.
Aber ja, ich kann mich an so ein paar Standards mit vernünftigen Tools, die es irgendwie, sagen wir mal, zweimal auf der Welt irgendwo im Einsatz gibt, super anfreunden. Dann sollte aber egal sein, welche IDE man benutzt. Ich habe das auch ganz am Anfang mitbekommen, dass man in IDEs dann irgendwelche Formatierungssettings abgestellt hat. Da bin ich aber jetzt aus dem Frontend verdorben. Da gibt es einfach einen Prettier und der macht das als Pre-Commit-Hook und das ist für mich bis jetzt die allerbeste Lösung, damit ich mich gar nicht über Formatierung oder sowas streiten oder darüber diskutieren muss. Das finde ich total überflüssig. Genau. Und dann sollte egal also sein, ob ich jetzt das Ganze in eine Steintafel reinmeißle oder ob ich das in Vim mache. solange ich, sagen wir mal, die Standard-Tools irgendwie über meinen Code laufen lasse, um das sicherzustellen. Ja. Das Einzige, was ich ganz schrecklich finde, habe ich jedenfalls noch nicht so gut umgesetzt gesehen, ist KT-Lint. Das ist die. Ja.
Ja, okay. Diesen Fass machen wir jetzt nicht auf, was vielleicht was für die nächste Folge.
Genau, ja. Also.
Ja, das ist halt, also das war halt, diese Session war so eigentlich Mix aus, wie kriege ich einheitlich diese Entwicklungsumgebung hin, beziehungsweise Onboarding, und wie man das Ganze halt am besten halt hinkriegt. Das war so ein bisschen Mix draus. Ja, ich bin da auch, wie gesagt, ich bin da ein bisschen, weil ich ja Hummel war, da ein bisschen da irgendwie da hängen geblieben. Danach ging es weiter mit einer Session, ging es um das Beratungsgeschäft manchmal abgefuckt sein kann. Und also die Einführung war gewesen, die Session von wegen, ja, du kommst irgendwo als Berater rein, aber der Kunde hört nicht auf dich. Und wie gehst du mit dieser Frustration halt um? Und also das war halt eine Diskussionsrunde, wie unterschiedlich wie man mit der Erwartungshaltung halt umgeht oder auch nicht. Und mein Beitrag dazu war, dass ich halt in den Interviews halt klarstelle, was die Erwartungshaltung vom Kunden halt ist. Möchte man wirklich Beratung haben? Braucht man einfach nur Hilfe, um halt Tickets wegzuarbeiten, um Features wegzukloppen? Und mit der Erwartungshaltung, wenn die Erwartungshaltung halt klar ist, dann weiß ich halt, auf was ich mich da einstelle. Und das ist auch mein Frustrationsgrad da auch nicht hoch.
Ja, das erinnert mich jetzt gerade an das Problem, was du so als agiler Coach haben kannst. Ja, dass du da als agiler Coach im Team wirken willst, aber das Team hört nicht auf dich. Das gibt es nämlich genauso. Ja.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, das in Beratung, habe ich es ähnlich gesehen, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben. Und dann brauchen ein paar Leute halt noch ein bisschen, um zu lernen, wie es gerade geht.
Ja.
Ne? Und dann kommst du halt 2 Wochen später nochmal und sagst, ja.
Genau.
Kann also jetzt immer noch ändern.
Und da stellt sich heraus, also die Leute, die Session dann gemacht haben, die kommen aus Frankreich und da scheint nochmal die Kultur auch nochmal oder die Kunden irgendwie noch anders zu ticken als in Deutschland.
Okay, ja.
Das fand ich da auch interessant, dass da, ja. Naja, und dann kam natürlich die Diskussion auf, warum ich ich sage, dass ich Berater bin, aber dann bereit bin, einfach nur im Team halt mitzuarbeiten. Ich so, naja, das ist halt, weil ich dann meinen nächsten Beratungsgig sagen kann, ja, ich habe das auch wirklich in meiner Praxis gemacht und kenne die ganze Sache nicht nur aus Büchern.
Eben, ja. Also finde ich
auch.
Das ist
halt, und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe damit kein Problem, das eine Zeit lang zu machen. Ich mache eher auch lieber den Mix an der Stelle. Das macht eigentlich das Ganze halt, den ganzen Reiz dabei aus.
Genau.
Dann hatte ich eine Pause gehabt. Genau, und dann die letzte Session für den Freitag dann war von Missy Hoke, Dedicated Tester. Und auch eine Diskussionsrunde, wie man Tester, also die Rolle Tester am besten im Team halt etabliert und warum sie halt nützlich sein kann. Und dann ging es so ein bisschen Erfahrungsaustausch, wie die einzelnen Leuten das halt handhaben, welche Erfahrungen sie dann gemacht haben und wie Tester zum Beispiel den Entwicklern oder dem PO halt helfen können. Und habe ich da so ein bisschen aus meinen Projekten halt erzählt, über welche Erfahrungen ich da gemacht hatte, wo ich die dedizierte Rolle des Tester hatte. Und da war, also ich fand das immer sehr verbereichernd, weil die Tester halt nochmal eine andere, also beim Refinement eine andere Perspektive auf die Tickets mitgebracht haben. Und bei uns, also in den Teams, wo halt viel Entwicklertests geschrieben haben, da hatten die Tester eher so eine Explorer-Funktion. Also die haben sich als Vision hingestellt, die Software zu brechen oder kaputt zu machen oder kaputt zu testen. Um dann halt noch Sachen zu finden, die wir Entwickler dann übersehen haben.
Da müssen wir auch mal drüber sprechen, glaube ich, im Podcast. Ich bin da kritischer.
Du bist da kritischer. Ist ja. gerne. Man muss ja sehen, halt, es gibt ja halt Leute, auch Tester, die nicht entwickeln, also die nicht programmieren können, wie man die da halt einbindet. Und auch viele nicht wissen, ich habe ja auch eine Vorgeschichte. Ich habe meinen ersten Job war nach der Uni, war halt als QA-Ingenieur. Und ich bin zum Beispiel irgendwann in die Entwicklung gewechselt, weil ich denen immer zu technisch war. Und ich hatte immer keinen Bock gehabt, mit den Entwicklern zu diskutieren, wo sie die Sachen halt fixen sollen. Da habe ich gesagt, irgendwann, ich will in die Entwicklung, damit ich mir die Sachen halt gleich selber fixen kann.
Also. Ja, ich.
Ja,
also ich weiß. Ich kenne echt gute Tester, die ich sehr schätze für das, was sie machen. Und die haben auch jedem Team immer was dazugegeben. Ich finde nur, je mehr Rollen du hast, die quasi in der Umsetzung involviert sind, desto länger brauchst du für die Umsetzung. Und desto schwieriger ist es, das irgendwie in so einen Flow reinzubekommen. Ja, also auch die Rollen davor. Also wenn du jetzt sagst, du hast nicht nur einen PO, sondern du hast auch noch jemanden, der Design macht, jemand, der UX macht. Ne, das sind ja auch alles Rollen, die quasi davor sind, wo es schwierig ist, die in so einen Teamflow mit reinzubringen. Das geht alles, aber es hat meistens irgendwie so ein, ja, und an der Ecke hakt es dann. Ne? Also entweder haben die ihre eigenen Sprints, dann gehören sie nicht zum Team. Oder man schafft halt in 2 Wochen eine Story nicht, weil die natürlich auch erstmal was machen müssen. Oder die arbeiten vorweg oder sind Ersatz-POs, also 1000 Lösungen vorweg. Und mit dem Tester ist es halt ähnlich. Ich meine, da kommt ja berechtigt was zurück und das ist auch ein super Input. Von daher macht diese Rolle Sinn. Ich finde nur immer aus Entwicklersicht schade, wenn ich dann nach einer Woche auf einmal wieder mein Ticket wieder kriege und so, ach so, jetzt kannst du nochmal da was machen.
Ja.
Klar, der Value ist da. Also von daher will ich jetzt den werten Kollegen da auf gar keinen Fall die Rolle streitig machen. Aber ich finde es schwierig, damit Software zu entwickeln in einem Flow. Ja.
Ja, also da muss man wahrscheinlich auch nochmal. Also, es können auch also ja, das ist halt also schwierig an der Stelle, aber zumindest so wie ich viele hatten auch viele da auch eine Quality, also auch eine beratende Funktion auch dann gehabt. Also es war halt ein Modell. Also ich habe mein Modell vorgestellt, ein anderer hat da andere Modelle gehabt und da gehörte der Tester eher so als beratende Rolle von außen. Um dann halt die diese Awareness für Qualität halt nochmal reinzubringen.
Ja, genau, also das ist ja auch wichtig, ne? Aber von außen ist auch wieder schwierig, weil dann kann das Team selber gar kein Value schaffen. Ja, wenn du jetzt von CI/CD sprichst, ne? Wann geht das Ding denn live? Also muss vorher nochmal der Tester auf seiner QA-Stage was klicken, damit es live gehen kann. Und ja, das ist schwierig. Und ich glaube, je mehr ich gerade drüber nachdenke, der Hauptschwierigkeiten ist dabei, diese Zyklen trotzdem klein zu halten, der Entwicklung. Das heißt, auch schon vorne der PO muss eigentlich Tickets oder Issues so schaffen, dass die sehr klein sind, damit sie flüssig durch das ganze System laufen. Aber ja, eigene Folge, eigenes Thema. Wenn es euch interessiert, schreibt uns mal bei Twitter, wenn es interessiert. Wenn es nur den Daniel interessiert, dann brauchen wir
nicht. Ach, ich rede auch mit dir über Themen, die nur dich interessieren.
Ja, das ist der halbe Podcast, Sandra lernt kochen,
glaube ich, genau. Dann nur.
Ne? Aber wobei, hat ja eine Fanbase. Ja, aber ja, genau. Nee, würde mich trotzdem interessieren, ob das Thema, wie man jetzt QA oder auch Designer UX in den Entwicklungsprozess reinbringt, ob euch das interessiert, schreibt uns mal bei Twitter oder Mastodon oder Kontaktformular.
Brieftaube.
Genau, oder wie ihr das vielleicht selber im Team macht, könnt ihr ja so ein bisschen so eure persönlichen Erfahrungen teilen und was gut und was schlecht ist. Dann greifen wir das auf, würde ich sagen.
Ja. So, und das war dann der Freitagabend. Es gab natürlich Barbecue. Ja, was ich auch ganz toll fand, ist, ich habe ganz viele Stickers verteilt.
Juhu, ganz viele Kollegen getroffen, die jetzt alle vor mir einen haben.
Genau. Da war der Daniel ein bisschen traurig.
Ja.
Und so ein bisschen Hörertreffer auch da. Also hat mich gefreut, dass dass sich viele sich als Hörer geoutet haben. Haben auch über den Podcast gesprochen. Also das fand ich schon super nett. Und ja.
Ist ja super, Sandra, was du da machst, ne? Aber dieser Typ, der dir da andauernd reinquatscht, mit eigenen Themen und bla blub. Also da musst du mal gucken, dass
Na, also Daniel, ich weiß, du machst jetzt gerade Phishing for Compliment und ich falle auch jetzt drauf rein, aber ich glaube, das Ganze hier funktioniert nur, weil du du bist und ich bin.
Oh Gott. Na, hier war kein Phishing for Compliments. Ich hätte mich über mich beschwert hier.
Oh Mann, ey. Nein, Daniel, ich kann dir schon dich beruhigen, so schlimm bist du gar nicht.
Gott sei Dank. Darf ich noch mal eine Folge
also, du bist, gut. Ja, also es ist so, es ist gerade so auszuhalten, dass ich alle 2 Wochen freiwillig mit dir rede.
Oh.
Oh.
Ja, ja, jetzt aber zurück hier zum Thema, bitte. Ne?
Ja, genau, also abweichen. Genau. Freitagabend war Fat Puppy Barbecue und nette Gespräche gehabt und also war halt eine richtige Sokrates, deswegen alles gut. Ja, und dann kamen wir zum Samstag. Die erste Session war von Emily Bach, die ich besucht habe, ging um Zusammen Technical Coaching. Da hat sie halt Werbung gemacht, dass wir also parallel zum agilen Coaching wir auch Coaches brauchen, die Technik halt bei den Leuten halt nahebringt. Und da hat sie sich was ausgedacht, wie man das am besten macht. Hat natürlich auch ein Buch dazu geschrieben, wo sie dafür auch Werbung gemacht hat. Und dann hat sie ihre Methode halt vorgestellt, mit dem sie halt Technical Coaching macht. Und auch eine Webseite vorgestellt, die können wir auch gerne verlinken, wo sie halt eine Anleitung gibt, wie man so technisches Coaching mit welche Übungen man machen kann oder Methoden, um halt den Leuten das halt nahezubringen. Fand ich sehr aufschlussreich an der Stelle. Da wurde ein bisschen diskutiert, ob man so wirklich so nochmal so eine, also sie wird so gerne eine Community aufbauen mit Technik-Coaches. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber jetzt als Technik-Coach betrachte, aber ich mache das ja meistens Hand-Ons, wenn ich in Projekten halt bin. Also irgendwie ist man dann doch Technik-Coach immer. Aber ich würde das jetzt, ich kann nie die das so dediziert halt, das hervorzuheben. Dann war ich, danach bin ich zu einer Session von, ist das richtig? Ja, hier. Von Georg gegangen, der hat nämlich eine Session zu Bonsai und Software Development gemacht. Da hat jetzt in der Pandemie ein neues Hobby angefangen, nämlich Bonsai-Pflege. Und dann hat er berichtet, welche Parallelen er oder welche Fähigkeiten er da gelernt hat, die ihm bei der Softwareentwicklung weiterhelfen. Und das war, fand ich eine sehr coole eine Session. Was über Bonsai, über das Hobby Bonsai gelernt und kann in vielen Punkten auch zustimmen, dass es da Parallelen gibt. Und ich hoffe, dass Georg daraus mal auch einen richtigen Konferenztalk macht. Da waren nämlich so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.
Ja, der macht das grundsätzlich. Ich habe das ja bei uns auf der Firmenveranstaltung gesehen, da hat er über Refactoring gesprochen. Der ist schon ein guter.
Wenn nicht der Beste.
Wenn nicht sogar der Allerbeste.
Nee, also ich kann das Kompliment auch nur weitergeben. Hab auch schon das Glück gehabt, mit Georg zusammenarbeiten zu dürfen und das war sehr bereichernd.
Definitiv, also, ja.
Also wenn ihr das Glück habt, mit Georg zusammenzuarbeiten, das ist ready for review approved.
Genau, der Nachteil ist, dann bin ich auch in der Nähe. Ja.
Ja. Ja. Dann, vorletzte Session am Samstag war halt Reading Code with Emotions. Und das war eigentlich so eine, ich würde sagen, so eine Double Feature. Denn es ging einmal darum, wie ich halt, welche Techniken es gibt halt, um Code zu lesen. Also die Idee war halt, wir lesen sehr viel darüber, wie wir einen guten Code schreiben, aber es gibt wenige Bücher, die erklären, wie man Code überhaupt liest, ja. Und da sind wir halt Techniken gegangen. Gab es auch Buchtipps dazu, nämlich einmal Code is a Crime Scenes und The Programmer's Brain. Können wir auch verlinken. Und es gibt sogar eine Website, die sich nur mit dem Thema Code lesen halt beschäftigt. Und um ein paar Techniken halt so vorzustellen, einmal halt zu herauszufinden, warum das so gemacht worden ist. Tests, Dokumentation, wenn es welche gibt. Sich Notizen machen beim Lesen. Also es ist auch so halt um diesen kognitiven Load auch ein bisschen zu reduzieren, halt auf sich den Weg halt irgendwie aufzeichnen, wo man ist, halt vielleicht Maps bauen, visualisieren. Und jeder hat das halt, dass beim manchmal mit Lesen halt Emotionen hochkommen, nach Motto, what the fuck, was hat der Typ sich dabei gedacht? Oder ich versteh's nicht, kann ja nicht sein, so schwierig sein, das zu verstehen, was da geschrieben worden ist. Also das wurde halt auch thematisiert, wie man das am besten halt seine Emotionen da auch da besser im Griff kriegt. Also von daher war das halt, fand ich sehr aufschlussreich, wie jeder halt damit er halt mit anders halt umgeht, mit seinen Emotionen beim Code lesen.
Hast du aber auch manchmal, oder? Dass du da drauf guckst und denkst so, was hat sich diese Person denn da jetzt gerade gedacht?
Natürlich. Und Frustration kommt manchmal auch hoch, wenn man das gar nicht versteht. Und manchmal muss man auch mit jemand anders darüber reden. Also das sind halt, also ja. Also unser Job ist nicht emotionslos, sagen wir so.
Ja, ich kenne das. Du hast ja auch manchmal was, wo du denkst, das macht überhaupt keinen Sinn, aber dann vergisst man vielleicht die Historie, dass auf einmal ein Konstrukt gekommen ist, das ohne seinen Kontext ziemlich blöd aussieht.
Genau.
Ja. Aber es gibt auch genug Stellen, wo du so merkst, oh, da hat gerade jemand dieses Feature kennengelernt und deshalb sieht das so aus. Ja.
So sieht's aus. Also das war halt eine sehr emotionale Diskussion über das Thema. Codelesen. Also ich fand das aber sehr, also ich fand die Buchtipps jetzt nochmal, das Witzige ist, ich glaube, das eine Buch habe ich sogar bei mir schon im Schrank stehen, aber es ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten, dass ich es mal lesen wollte. Und The Programmer's Brain habe ich in meiner Twitter-Blase gesehen, dass es öfter schon empfohlen worden ist und das würde ich jetzt auch nochmal, kommt auf jeden Fall nochmal auf meine To-Read-Liste an der Stelle. Ja, und die letzte Session am Samstag war, geht um Freelancing. Jemand startet demnächst auch als Freelancer, da hat eine Session dann gemacht und wollte halt sich austauschen, Tipps, Tricks. Und das haben wir dann so ein bisschen als Freelancer-Austauschrunde genutzt. So, ich habe da... Also Neues habe ich jetzt nicht gelernt, aber zumindest so war gut zu wissen, wie die Erfahrungen der anderen sind. Also ein Freelancer hat zum Beispiel erzählt, dass er jetzt gewechselt ist, auf eine GmbH gegründet hat. Und dann war ich neugierig gewesen, welche Vorteile er sich da dadurch erhofft und solche Sachen. Von daher fand ich das schon sehr aufschlussreich an der Stelle. Also allein sich ein bisschen auszutauschen, das ist immer ganz nett.
Definitiv. Und das ist ja eigentlich so. Für mich ist immer der Hauptgrund für Konferenzen jeglicher Art dieser Austausch, die Kaffeerunden, das ist das Interessante.
Genau. Und dann abends halt wieder Abendessen und dann ging es halt gefühlt irgendwie weiter mit den Themen. Da musst du über Organisationsstruktur auszuhalten, dann nochmal... Aber was ich unterschlagen habe, genau, da vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, habe ich vergessen, jetzt noch eine Terminkarte, aber dann hatte ich noch eine Session mit dem Gerd zusammen angeboten. Wir haben ein bisschen Recruiting in Anführungsstriche für ein Event von der Cyberland gemacht im Dezember. Da bieten wir nämlich eine Ladies Night Newcomer an. Und das richtet sich an ein weibliches Speaker, die überlegen halt, einen Talk zu halten, aber wissen nicht, wie die ganze Sache angehen. Und dann bieten wir halt ein Event an, wo sie halt einen Talk halten können. Und wir würden sie halt diesen Weg dahin halt begleiten. Also das steuert ihr, also das steuern die Teilnehmerinnen, wie sie das haben wollen. Also Mentoring, helfen bei der Titel, also bei der Themenauswahl, helfen beim Abstract schreiben und solche Sachen. Bei Ausarbeitung des Talks. Also auch an der Stelle... wenn ihr sowas machen wollt, wisst aber noch nicht, wie es anzugehen, dann einfach sich bei uns melden. Und dann, ja, da helfen wir euch gerne auf dem Weg dahin. Also es, da wurde ich auch gefragt, ob das die ganze Veranstaltung nur für weibliche Personen ist. Nein, also die Stage sind für weibliche Personen vorbehalten. Die Audience, da kann aber jeder kommen, wer lustig ist.
Sehr cool. Das kündigen wir auch nochmal gesondert an, ne?
Genau, und ich würde es aber hier nochmal in den Shownotes verlinken.
Sehr schön.
Also, dass jemand, wer sich da angesprochen fühlt, sich dann bei mir oder bei den anderen Cyberland-Orga sich dann melden soll. Ja, das war so meine Sokrates. Und
sehr
dann ging es Sonntag ging es dann wieder natürlich wieder zurück. Und aber nicht nach Hause, sondern ich habe dann Abstecher über Bonn gemacht. Abends war da Kraftwerkkonzert. Da habe ich mir noch die volle Ladung nochmal Party gegeben. Und heute war ich dann. Ich war heute schon ein bisschen groggy. Also das war da ein bisschen zu viel.
Für einen Podcast.
Aber genügend Energie für eine Podcast-Aufnahme.
Ja, sehr schön. Ach, ich bin neidisch. Sokrates klingt echt gut. Wäre ich auch gern gewesen. Nächstes Jahr.
Ich werde dich daran erinnern.
Ja, du hast es ja sogar jetzt auf Tonband. Aber ich habe, auch wegen dem Nachwuchs, haben wir halt irgendwann gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, um so gewisse C-Wörter zu vermeiden, meide ich größere Veranstaltungen, wie so Konferenzen. Und da wir jetzt gerade sowieso mitten im Umzug sind, ist dann auch so ein Wochenende weg sein nicht so hilfreich, ne?
Alles gut. Ich habe dafür Verständnis.
Ich habe ja meine Agentin überall, ja?
Genau. Gut, dass du mit mir Podcast aufnimmst.
Ja, eben. Die allerbeste. Der Java-Pilz, Lady P.
Lady P. Solange ich nicht Lady Pipi bin oder Lady Baba, dann ist alles gut, ne?
Ja, das stimmt.
So, aber dafür warst du fleißig in der Konsumspalte.
Tatsächlich, auch diese Spalte erobere ich wieder zurück. Und ich fange ja sogar direkt an. Wir haben die Termine übersprungen, oder? Haben wir die Review?
Entschuldigung, zurück.
Ja. Jo, das war die Sokrates, super. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich den Terminen. Da hat die Sandra die Cyberland Ladies Night schon erwähnt. Und es gibt noch was.
Ja, wir haben wieder einen Hörertreff im Discord. Am 30.09. wieder ab 19 Uhr. Also wir machen auf jeden Fall eine Stunde, aber ihr habt, die anderen wissen schon, die schon mal öfters dabei waren, mit der Timebox, das nehmen wir nicht so ganz genau. Das kann auch schon mal eineinhalb Stunde werden oder zwei.
Genau, dann könnt ihr...
Ja. Wir freuen uns da, also ihr könnt uns natürlich alles mögliche fragen, das machen wir locker, aber für den Fall, dass wir da uns anschweigen sollten, dann würden wir strukturiert durch die Folgen ab 28 durchgehen. Wahrscheinlich wird es bis 32. Kein Stress heißt nicht, dass ihr da nicht kommen dürft, wenn ihr die Folgen nicht gehört habt. Wir sprechen auch gerne über andere Sachen, die ihr gerne sich unterhalten wollt mit uns. Vielleicht sollten wir das irgendwie auch umbenennen in Ask Me Anything.
Ja, oder vielleicht auch Hörertreff sogar, oder ja. Mal gucken. Und ihr könnt dann exklusiv meinen nächsten Arbeitsplatz sehen, weil dann werde ich schon irgendwo sitzen.
In der Sonne, am Strand.
Na, das wäre natürlich zu schön, ne?
Ach komm, du hast bestimmt so ein Strand-Hintergrundbild oder so parat.
Bis jetzt habe ich immer Hintergrund gezeigt sogar, ne?
Ja.
Weiß ich nicht, ich glaube nämlich, dass ich in den Keller komme, aber mal gucken. Mal schauen, wo ich einen schönen Spot finde. Wobei, letztes Mal war ich oben, doch. Mal gucken, wir finden da schon was Schönes.
Kommst du in den Keller, kriegst du einen schwarzen Hoodie, Sonnenbrille und
alles dunkel.
Pizzapackung und Red Bull.
Genau, ich aus Pizzapackungen habe ich hinter mir dann so eine Wand hochgezogen.
Entschuldigung. Ja. Du machst eine steile Karriere als Hacker.
Genau. JavaScript-Kiddy. Zählt jung, weißt du? So eine
genau, deswegen hängst du in so einer Vergangenheit fest, ne?
Oder der Zukunft, weil ich noch so jung bin.
Achso, ja. Oder so. Ach, ist das schön.
Ja, definitiv.
Ja. So, aber jetzt, Konsumspalte. Und Daniel arbeitet fleißig an der Rückeroberung der Konsumspalte.
Genau, Konsum, das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und ich stelle einen Comic vor als allererstes, weil ich ihn sehr, sehr gut finde. Und ab und zu muss ich mir mal diese Kategorie wieder zurückholen. Ich bin mir auch sicher, dass du es lesen willst. Bin mal gespannt, nachdem ich jetzt erzählt habe.
Ja,
und
ich bin auch
zwar
gespannt.
Ist das so ein Alternativwelt-Comic aus dem Marvel-Universum. Und der heißt Dark Ages. Und ist von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich Tom Taylor. Der zum Beispiel die Nightwing-Serie macht oder diese Zombie-Serie bei DC, die auch sehr gut ist. Und der hat quasi was Ähnliches wie die Zombie-Serie für die Marvel-Leute gemacht, nämlich eine Geschichte erzählt, dass auf der Erde so ein elektromagnetischer Impuls plötzlich auftaucht und dadurch quasi überall alles, was mit Strom zusammenhängt, zerstört wird. Oder nicht zerstört wird, sondern nicht mehr funktioniert. Ne? Und wer so Iron Man kennt, kann sich schon denken, das hat Konsequenzen. Ne? Ich sag mal, ist auch ein Comic, der so typisch so Alternativwelt ist, dass da auch mal Charaktere sterben, die sonst vielleicht nicht sterben. Da ist er auch nicht ganz zurückhaltend, da erwischt es schon einige. Und naja, auf jeden Fall, das geht am Anfang alles ganz schnell mit diesem EMP, also erzähle ich nicht zu viel. Dann kümmern sich die Avengers um das eigentliche Problem, was sie dann lokalisieren, schaffen es auch, das zu lösen, machen es aber eigentlich noch schlimmer. Danach ist auf der Erde quasi keine Elektrizität mehr da. Und was er dann macht, ist erstmal eine positive Zukunft zu erzählen. Ja, wir sind jetzt immer noch ganz am Anfang von der Geschichte, das geht relativ schnell. Und zeigt halt dann so, wie manche Charaktere sich entwickelt haben oder was das so für Konsequenzen für die Charaktere hat. Und dann kommt ein Bösewicht und dann wird es auch mal ganz spannend. Und da ist so alles aus der Marvel-Welt drin, was man kennt oder nicht kennt. Und ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Kann ich sehr empfehlen. Marvel Dark Ages von Tom Taylor.
Also das hört sich super spannend. Das erinnert mich an eine Serie, da muss ich aber nochmal raussuchen, wie die heißt. Da ging es auch darum, die da halt weiterspinnt, wir haben keine Elektrizität mehr auf der Welt und wie sich die Menschheit dann mit sich entwickelt. Aber ja, das fand ich auch sehr gut. Da muss ich aber nochmal raussuchen, wie die Serie heißt. Liefere ich nach.
Ja. Vielleicht schon in der nächsten Folge.
Vielleicht. Ich habe ja so einiges bis Donnerstag hier zu abzuarbeiten.
Ja. Ja, und ich hatte Angst,
ich darf den Leuten nicht erwähnen, dass ich. Ja, ich darf den Leuten nicht erwähnen, dass ich frei habe.
Ja.
Dann, das ist halt. Ja, egal. Ich habe auch was in Kleinigkeit mitgebracht. Und nennt sich Better.tw. Und zwar ist das eine Extension für alle möglichen Browser eurer Wahl, denn ich habe jetzt gelernt, dass TweetDeck nicht so richtig weiterentwickelt wird. Und diese Extension halt erweitert halt den TweetDeck um neue Funktionalitäten wie Bildvorschau, bessere Emojis reinbringen, GIFs oder Memes. Kannst du das customize, wie du es haben möchtest. Und da ich halt TweetDeck auf dem Desktop benutze, ich wurde davon ausgelacht schon im Vorfeld, über diese Linux-Benutzer, müssen Feedback benutzen.
Arme Linux-Nutzer.
Ah, ja, genau. ich stehe dazu und also ich habe noch nicht alle Optionen ausprobiert vom Beta. Aber das würde ich, wer mit Feedback so ein bisschen unglücklich ist von der Funktionalität, würde ich da empfehlen, da mal einen Blick rein zu geben. Gibt es für alle möglichen Browser, also Firefox, Chrome, sogar Edge. Safari meine ich auch gesehen zu haben. Also, ja. Und da kam der Daniel gleich um die Ecke und meinte, da habe ich was Besseres für dich.
Na, was anderes. Also ich Twitter konsumiere ich eigentlich auf all meinen Geräten mit der schönen App Tweetbot. Die gibt es am Mac und unter allen Apple-Geräten kann man da sich was installieren. Ist ein wunderbarer Apple-Twitter-Client, der ein paar Euro kostet, aber man unterstützt da ein kleines Entwicklerstudio mit. Von daher finde ich das mega gut. Wenn ich aber jetzt am Browser Twitter brauche, weil ich zum Beispiel an einem Firmenrechner oder sowas bin und trotzdem was gucken möchte, habe ich eine Firefox-Extension, die ich ganz gut finde. Die heißt Tweak New Twitter. So wie ich es verstanden habe, gibt es die auch nur für Firefox. Und die räumt das klassische Twitter halt so ein bisschen auf, dass zum Beispiel keine Sponsored Posts drin sind und sowas und entschlackt das Ganze. Also man ist ein bisschen überrascht, wenn man es das erste Mal öffnet, dass man so denkt, hui, das ist ja gar nicht mehr so viel hier überladen drauf. Fand ich aber persönlich jetzt sehr, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und ja, lässt sich gut im Firefox verwenden. Und damit kommen wir gleich zum nächsten. Das gibt es so ähnlich auch für GitHub, heißt Refined GitHub. Das gibt es aber für alle Browser. Und das ist auch so eine Erweiterung, die quasi GitHub hier und da nochmal minimal mit noch neuen Funktionalitäten ausstattet. So lauter kleine Tweaks, ne, die ich kann die gar nicht so genau benennen, weil viele Sachen einfach ganz dezent auffallen. Manchmal sind es auch nur Sachen, wo die dann quasi Features nachimplementiert haben, weil sie die GitHub API verwenden. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache und solltet ihr euch auch mal angucken, wenn ihr viel gerne GitHub nutzt.
Ja, cool. Also das mit GitHub gucke ich mir einfach mal an.
Ich muss selber sagen, ich bin jetzt mal draufgegangen, ob mir noch mal so ein paar Sachen auffallen, aber es ist so minimal. Ne? Also, ja. Das, aber ist eine feine Sache.
Ja, cool. Ja, dann hätten wir es, ne? Die große Sokrates-Folge.
Ja, haben wir wieder einiges gelernt, neue Themen aufgemacht und ja, da gibt es da garantiert noch Follow-ups. Die Themenspalte.
Die wächst und gedeiht.
Ja, das ist, glaube ich, sogar unsere längste Spalte. Die hat die Konsumspalte hinter sich gelassen.
Ja, um Längen geschlagen, ja. Um Längen geschlagen.
Ja.
Ja. Also, Fazit. Ich hatte ein cooles Wochenende, viele alte und neue Leute kennengelernt, wieder gesehen. Hab mich aber das Feedback auch gefreut von unserem Podcast. Und ja, dann würde ich sagen, bis Donnerstag, Daniel.
Ja, genau. Denkt dran, wenn ihr Feedback für uns habt. Ich freue mich da auch immer drüber. Das war jetzt auch, habe ich auch vor der Sokrates nochmal von ein paar Leuten was bekommen. Vielen Dank dafür. Das kann man gar nicht so ausdrücken, wie toll das ist, weil dann, dass man so ein bisschen was zurückbekommt. Da freuen wir uns über jede Nachricht, jede Frage. Ihr merkt ja, wir machen da auch alles gerne mit euch mit. Macht immer sehr viel Spaß. Wenn ihr mal eine Minute zu viel Zeit habt, gerne bewerten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Uns auch gerne darauf hinweisen. Dann freuen wir uns doppelt, weil wir jetzt nicht immer alles monitoren. Aber ja. Und ja, ansonsten findet ihr alle Infos in der Shownotes, die Zukunft Sandra für euch jetzt schon zusammengestellt hat. Und die Sandra und ich, wir hören uns am Donnerstag wieder, also am 1. September.
Yeah!
Yes! Und ihr hört uns dann in wahrscheinlich ziemlich genau 2 Wochen wieder. Und danach sind wir auch wieder zeitlich synchron. Also dann
da verlassen wir das Paralleluniversum.
Genau, dann kommen die Zeitstränge wieder zusammen und
genau,
wir gehen in eine glückliche Zukunft der Einheit und des friedlichen Miteinanders. Alles klar.
Alles
euch
klar.
Vielen Dank fürs Hören, eine tolle Zeit und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.